Heute zu Gast zwei Seriengründer, Games, Reinigung und vor allen Dingen Amazon-Seller einsammeln. Marc Hartmann und Sebastian Funke. Sowie als Weihnachtszugabe das Tesla der Meere. Wartet ab.
Lass mir vielleicht da nochmal auch eine Anekdote zu den Art von Händlern, die wir da kaufen. Ne? Und das sind auch wieder halt so richtige Unternehmer. Ne? Das ist sozusagen, da hat niemand groß analysiert, sondern hat jemand, die haben da gesehen, diese Händler, wow, ich kann auf Amazon meine Zielgruppe erreichen, ich kann Produkte machen. Und wir haben da teilweise, um mal eine Geschichte auch zu erzählen, da gibt es jemand, der von uns verkauft hat, der ist 19, arbeitet noch aus dem Kinderzimmer und hat uns halt erzählt in den ersten Gesprächen, ja, also er bestellt sich immer jeden zweiten Tag seine Pizza. Und dann haben wir gesagt, was ist das denn? Warum machst du das denn? Ja, bei ihm gibt es eine Liefergebühr für Pizza. Und sozusagen 3 Tage will er die nicht liegen lassen, aber er will die Liefergebühr sparen. Und bestellt quasi am Montag, dass er dann Dienstag die Pizza am nächsten Tag quasi nicht mehr bestellen muss, sondern er nur noch warm machen braucht, um die Liefergebühr zu sparen. Und der Typ macht nebenbei ein Business aus seinem Kinderzimmer, was hohe sechsstellige Gewinne jedes Jahr macht.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Vor einigen Wochen war ich nicht nur in Südspanien, in Malaga, Cadiz und Granada mit Marc Hartmann und unter anderem auch Sven Schmidt Fußball gucken für ein längeres Wochenende, sondern ich habe auch mit Marc Hartmann und seinem Partner Sebastian Funke einen Podcast aufgenommen zu seinen ganzen geschäftlichen Aktivitäten. Die beiden haben jeder separat einiges auf dem Kerbholz und jetzt sich ein ganz, ganz großes Thema rausgesucht. Und zwar wollen sie auch oder sind schon längst eingestiegen in das Amazon-Business, also einen Trasio-Klon zu bauen, so heißt es immer, eine Firma zu bauen, bei der ganz viele Amazon-Händler konsolidiert werden, die sie aufkaufen, die sie unter einem neuen Dach weiterführen wollen, wo sie dann einen Milliardenkonzern am Ende erschaffen müssen, fast schon, um das alles irgendwie hinzubekommen. So ist zumindest da gerade das Spiel. Wir hatten ja schon einige andere Gäste, die Berlin Brands Group hatten wir hier, Seller X hatten wir hier und jetzt halt Strizy und aber vor allen Dingen auch die anderen Aktivitäten der beiden Typen. Es wird also kurzweilig, apropos kurzweilig, unser neuestes Ding ist ja, dass ich regelmäßig über WhatsApp Hinweise auf Podcasts und die beiden besten Artikel schicke, die ich in der jeweiligen Woche gelesen habe. Wer das erfahren möchte, meldet euch an bei unserem WhatsApp-Chat. Und zwar machen wir das gemeinsam mit Charles, einem Tool, das genau sowas ermöglicht, an dem wir auch mit kleinen Anteilen beteiligt sein dürfen. Das Ganze findet ihr in den Shownotes, könnt ihr euch anmelden und dann gibt es von mir eine WhatsApp zu den beiden Podcasts der Woche und zu den jeweiligen Picks. Übrigens nach Marc und Sebastian haben wir noch 15 Minuten drangehängt, um über Silent Yachts zu sprechen. Das wurde mir empfohlen von Frank Thiel und Christian Reber. Es sei das Tesla der Meere, eine Firma, die Heike und Michael Küller, ein deutsches Ehepaar, gestartet haben. Mittlerweile ein richtig großer Elektro-Yachtbauer. Verrückte Geschichte als Weihnachtszugabe. Und jetzt ins Gespräch mit Marc und Sebastian. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Marc war mal bei Project A früher, davor glaube ich Berater bei McKinsey und mittlerweile auch seit vielen Jahren selbstständig. Sebastian, wir saßen mal bei einem Abendessen nebeneinander vor ganz, ganz vielen Jahren, glaube ich. Da hat mal Sven Schmidt ein Abendessen gemacht, weiß ich noch, in Köln oder so. Da hast du Smeed gemacht, so ein Social Networking Business. das später noch zum Gaming-Business, glaube ich, wurde.
Korrekt.
In der Zeit haben wir uns so kennengelernt. Mittlerweile seid ihr recht eng. Erzählt mal so ein bisschen aus eurer Sicht, wie ging's los?
Ja, genau. Also wir kennen uns von der Uni und haben...
BU.
Ja, genau.
Muss man dazu sagen. Ist ja schon.
Genau. Und ja, haben damals schon irgendwie in den Vorlesungen gesessen und, sag ich mal, in den hinteren Bänken eher an irgendwelchen Geschäftsmodellen rumgedoktert und Sachen überlegt und irgendwelche Produkte bestellt und dann sind die nicht angekommen oder waren komplett Schrott oder ja, haben irgendwie halt was versucht. Und da haben wir halt schon gemerkt, dass wir einfach gleich ticken. Ne? Wir haben beide so ein bisschen Background vom Familienunternehmen, aber sag ich mal sehr handwerklich oder sehr, sehr bodenständig auch. Das heißt, sind eher da so harte Arbeit in den Niederungen des Operativen auch sozusagen gewöhnt von zu Hause. Und dann haben wir so gemerkt, dass wir da einfach gleiche Werte haben. Ne? Irgendwo so, dass man immer wieder aufsteht, dass man weitermacht. Also richtig unternehmerische Werte einfach. Einfach Dinge auch mal machen, nicht zu viel analysieren. So haben wir auch manchmal Sachen bestellt, die wir dann eigentlich nicht brauchten in unseren Versuchen. Und ja, so sind wir zusammengekommen. Und dann haben wir nach der Uni haben sich die Wege so ein bisschen getrennt. Aber nach meiner Zeit bei Project A, wo ich auch von den Kollegen Heinemann sehr viel lernen konnte und haben wir dann gesagt, okay, wir versuchen mal unsere Ideen jetzt umzusetzen. Ja, und ja, so.
Ist ein ganzes Portfolio an Kisten dabei rausgekommen, ne?
Wie bitte?
Ist ein ganzes Portfolio an Firmen dabei rausgekommen.
Genau, da kommen wir noch zu, ja.
Das stimmt, genau. Also wir haben dann nach der Uni angefangen, klar, irgendwie Business-Ideen weiter uns anzuschauen. Teilweise haben wir investiert, ja, angefangen, Business Angels zu Investments zu machen. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, wir sehen eine Menge Business-Ideen, die teilweise einfach gar nicht umgesetzt werden, die wir aber gut finden, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so toll sind.
Sag mal ganz kurz, weil investiert nach Uni, das waren dann ganz kleine Beträge.
Das waren ganz kleine Beträge, Business Angel, hier mal 5.000 Euro, da vielleicht mal 10.000 Euro, also wirklich zusammengespart, aber eben jetzt nicht irgendwie andere tolle Consumer Goods irgendwie gekauft, sondern einfach wieder ins Business rein investiert und in andere Businesses. Das war damals, man muss auch sagen, das waren, weiß ich, 2008, 2009, 2010, da hast du noch was bekommen für dein Geld, ja? Bei Startups für 5.000 oder 10.000 Euro konntest du zumindest investieren. Das ist ja heutzutage bei den Bewertungen, die heutzutage sind, schon viel schwieriger. Okay. Genau. Und dann haben wir angefangen und irgendwann haben wir gesagt, naja, macht es nicht vielleicht auch Sinn, was Eigenes wieder anzuschieben? Ja? Wir waren selber in operativen Rollen, konnten also da nicht reingehen und haben gesagt, Mensch, da gibt es doch eine Menge Businesses, die wir gut finden, wo wir sagen, das passt vielleicht nicht so ins Ökosystem bei Project A oder vielleicht ins Ökosystem von Rocket Internet, aber wir glauben, dass es coole Business sind, wo man einfach mal loslegen muss, die man vielleicht nicht bis in die Tiefe analysieren, sondern einfach mal starten muss und sehen, was passiert. Haben da Geld zusammengekratzt, einfach so ein bisschen unser letztes Geld, was wir eben nicht in irgendwelche Angel-Investments gemacht haben, zusammengepackt und gesagt, komm, jetzt starten wir was und sind dann mit der ersten Idee, die wir dann losgetreten haben, in dem Fall war es sogar Stoio, losgerannt.
Stoio, muss man dazu sagen, ungefähr vor 3-4 Jahren war der Kollege von euch, der Patrick Bales, der es operativ macht, war hier im Podcast, hat damals ein Modell gefahren, wo man so Video-Content auf Facebook verlängern konnte mit Publishern zusammen. Das war damals auch eine Riesengeschichte. Ich weiß nicht, der Podcast ist durch die Decke gegangen. Alle dachten, was ist denn da los? Gibt's doch gar nicht. Da wart ihr also auch mit im Boot. Aber auch Stoio hat sich seitdem sehr verändert, ne?
Ja, genau. Also das zeigt auch wieder so dieses unternehmerische Handeln. Wir haben damals schon relativ schnell gesehen, okay, die Monetarisierung sozusagen auch über YouTube kam nicht so und über Facebook, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Einfach aus der Plattformmechanik her. Und dann haben wir aber gesehen, hey, wir sind extrem datengetrieben unterwegs. Wir verstehen, welcher Content gut funktioniert und haben daraus dann im Prinzip ein Brand-Marketing-Business gemacht, was Performance-getrieben ist. Also große ja, DAX-Konzerne, aber auch ganz führende Unicorns, kennt man viele von, sind Kunde bei uns und lassen ihren ganzen gesamten Social-Video-Content über uns machen. Das heißt, wir machen aber eben nicht die Kampagne, indem wir uns die ausdenken bei Stoio, ja, und sagen, das könnte gut funktionieren, sondern wir schneiden seit Jahren Daten mit und gucken halt, was wie gut klickt, in welcher Kombination. Und dann testen wir Kampagnen erstmal White Label, auch in ganz unterschiedlichen Geografien dieser Welt, gucken, ob es funktioniert und dann machen wir daraus eine Kampagne. Ja, das heißt, wir haben viel mehr Erfolgswahrscheinlichkeit mit unseren Videos, als wenn das, sag ich mal, mit drei schlauen Leuten im Kopf gemacht haben und vielleicht dann doch mal daneben liegen oder häufiger auch daneben liegen. Und deswegen haben wir eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote bei Stoio und ja,
das ist Agenturbusiness, ne?
Genau, es ist auf der einen Seite ein Agenturbusiness und auf der anderen Seite ein zweiter Teil davon ist, dass Stoio halt so gut Social Commerce auch kann, dass dort auch die eigene Produkte komplett sich ausdenken, gucken, wie funktionieren die und dann auf den diversen Social-Plattformen selber vermarkten.
Aber wenn man jetzt mal versucht zu verstehen, wie groß die Firma ist, also ich stelle mir jetzt so vor, mittlerweile schon 8-stelliger Umsatz wahrscheinlich?
Ja, also schon lange überschritten, ja, und vor allem auch. Und das ist uns eben auch ganz wichtig, aus dem Background, wo wir herkommen, ist wirklich eine sehr profitable Firma. Und dadurch kommt dann auch halt diese Nachhaltigkeit ins Business.
Also warum lässt du die eigentlich nicht listen? Also ich meine, wenn man das so jetzt sieht, es gibt ja immer diese Rankings bei W&V und Horizont, wo dann so die größten Agenturen stehen. Wenn er jetzt, sagen wir mal, 20 Millionen Umsatz macht oder 25 vielleicht sogar. Ja. Oder sogar noch mehr. Marc macht gerade die Geste, könnte sogar noch mehr sein. Dann wäre das ja schon wirklich ein Wort. Habt ihr da keinen Bock, in den Rankings aufzutauchen?
Nach meinem Verständnis sind die letztens gewählt worden als eine der schnellstwachsenden Agenturen in Europa. Ich glaube, war W&V oder so, von irgendwie, die genau diese Listen erstellen. Die machen das schon mit. Also da ist der Patrick jetzt näher dran, der das operative Business leitet, und die sind schon da hinterher, das nach draußen auch zu tragen. Aber insgesamt muss man sagen, wer irgendwie Produkte oder Marken auf Social vorantreiben will, kommt eigentlich an Stoi aus meiner Sicht nicht dran vorbei. Die haben ein extrem gutes Verständnis, was funktioniert. Also ich glaube, die Frage muss man sich häufig auch als Marke stellen, bevor man die Werbung anfängt. Funktioniert meine Marke eigentlich? Und da sind die Kollegen von Stoi, glaube ich, ein guter Anlaufpunkt, überhaupt sich mal zu unterhalten. Macht das Sinn, überhaupt da loszulegen und da Werbedollars auszugeben? Weil es passt nicht jede Marke, so wie sie strukturiert ist, auf die Plattform.
Okay, also das heißt, Stoi ist eines eurer ersten Babys gewesen. Kann man sagen, dass ihr mittlerweile auch ihr habt so eine Holding dafür geschaffen, ne? Also das ist dann Springtech?
Genau. Wir haben Springtech Partners, nennt sich das. Marc und ich sind beides Founding Partner. Das haben wir dann so 2016 angefangen, auch im Zusammenhang mit Stoi. Und dort unser Ziel ist dort, sehr datengetriebene Businessmodelle aufzuziehen. Ja, wo wir sagen, Mensch, also auch Stoi ist sehr datengetrieben, auch die anderen Modelle. Und dort haben wir nacheinander immer wieder neue Themen gesehen, analysiert und gesagt, hey, passt das? Versuchen dort ein Modell zu fahren, was sehr founders-friendly ist. Also das heißt, schon die Mehrheit bei den Gründern zu lassen. Wir liefern zum einen initiales Kapital, wir liefern die Idee, wir liefern aber auch irgendwie das Netzwerk, um sowas dann zu starten. Wir haben dort unterschiedliche Themen angeschoben, die jetzt auch durchaus sehr erfolgreich sind. Vor wenigen Wochen gab es eine Finanzierungsrunde der Firma Maios, auch ein Thema von uns,
was machen die? Gestartet.
Maios hat sich auch aus unserer Erfahrung, auch wieder so ein Thema, wo man irgendwie von Inside Out gucken muss, aus der Erfahrung von Amazon, finanzieren die Maios-Leute Amazon-Händler. Also wir haben aus unserer eigenen Erfahrung gelernt, Kapital, also Working Capital für Amazon-Händler zu bekommen bei Banken, war sehr, sehr, sehr schwierig. Und dann haben wir aus der Erfahrung von Amazon einen eigenen Algorithmus entwickelt, zusammen mit dem Team, die jetzt drauf sitzen. Das ist einmal der Ben und der Nico, die auch einen super Job da machen. Dann haben Marc und ich zu viert haben wir einen Algorithmus entwickelt, der verschiedene Elemente von Amazon, die als Daten auf der Amazon-Plattform vorhanden sind, zusammenführt und dann die Listings, also das sind diese Produkte, wodurch die Produkte verkauft werden, wo die Bewertungen drin sind, wo der Text drin ist, bewertet auf Nachhaltigkeit des Umsatzes und des Gewinns. Also wir ziehen Daten und stellen dann fest, ist dieses Listing so werthaltig, dass ich den Kredit innerhalb von 6 oder 9 Monaten zurückbekomme? Denn der Kredit wird auf Basis dieses Listings vergeben.
Also ihr seid eine Bank, aber statt irgendwie klassisch irgendwie Kreditwürdigkeit zu bemessen an irgendwie, genau, wie wertvoll ist das Haus, was da beliehen wird oder sowas, beleiht ihr, wenn man so will, die Listings von Amazon und gebt den Leuten, die da, den kleinen Amazon-Händler dann das Cashflow, das er braucht, um halt weiter einzukaufen zu können, und ihr verlasst euch dann auf eure eigene Analyse sozusagen.
Genau, exakt. Kleine Ergänzung, du hast gerade gesagt, nicht wie eine Bank, die jetzt auf die Immobilie schaut. Ganz im Gegenteil, wir sind eigentlich sehr ähnlich der mobilen Finanzierung. Wir sind aber nicht ähnlich wie ein klassischer Mittelstandsfinanzierer, der auf BWAs achtet. Also BWAs ist retrospektiv, historisch interessiert uns nicht, uns interessiert die Zukunft. Aber ähnlich wie bei der mobilen Finanzierung nimmst du ein existierendes Asset, was Cashflow generiert.
In dem Fall der Amazon-Account, ja?
Das Listing,
das Listing,
das ist wie Virtual Real Estate. Ja, ja. Und den bewerten wir anhand von Daten, die offiziell oder die öffentlich verfügbar sind. Bewertungen, Sales Rank, Anzahl der Bewertungen, Content etc., die ziehen wir. Und darauf bewerten wir zum Schluss, wie nachhaltig ist das Business auf diesem Listing. Und darauf wird ein Kredit gegeben, ähnlich wie bei der Immobilie.
Sag mal so, es gab ja schon mal so Creditech hier in Hamburg. Das war auch so eine Art, andere Art, zu versuchen, irgendwie Kreditwürdigkeit zu bewerten. Natürlich jetzt bei euch was ganz anderes im B2B-Kontext und so, schon klar. Aber am Ende lebt ihr auch noch von den Zinsen, logischerweise.
Absolut. Ja, der Unterschied zu Creditech ist, Creditech, das ist
Mikrokredite, klar.
Nee, vom Algorithmus her ist, glaube ich, immer wichtig zu verstehen. Creditech lernt von Defaults. Ja, also darüber haben die auch sehr, sehr viel Geld verloren, aber darüber lernt der Algorithmus. Und dadurch, dass bei Maios einfach Millionen von Produkten die ganze Zeit beobachtet werden, lernt der Algorithmus darüber und muss nicht Defaults. Also wir haben fast keine Defaults.
Defaults heißt Ausfälle, ne?
Ausfälle, genau.
Also, und wie groß ist jetzt Maios, also das zweite Baby im Springtech?
Das hat ein achtstelliges Loanbook, was schon sehr ordentlich ist.
Aha. Und die Finanzierung, weiß man aber, wie viel Geld wurde da rein investiert?
25 Millionen.
Okay, das heißt, wenn man dann jetzt so ein bisschen branchenkundig ist, dann ahnt man bei 25 Millionen Investment, ist die Firma auch über 100 Millionen wert?
Ich kann dir jetzt gar nicht die letzte Bewertung sagen, aber in die Richtung geht es wahrscheinlich, ja.
Muss ja. Also ich meine, ihr würdet jetzt ja, das ist ja Profis. Ja. Also ihr würdet jetzt nicht irgendwie fairer, Löwen dafür die Hälfte abgeben.
Ja, genau. Nee, also fairerweise ist auch immer Debt und Equity Part. Das muss er auch immer sagen. Das ist bei diesen Modellen immer so, dass ein Teil Equity ist und ein Teil Debt.
Okay, das heißt, und das Geld braucht ihr, um das dann weiterreichen zu können an die verschiedenen
M&A. Exakt.
Ja. Okay, spannend. Also was ihr da so alles im Portfolio habt, gibt es noch weitere Perlen?
Ich glaube, was sich halt durchzieht, das ist, glaube ich, wichtig. Also A, halt, dass wir immer versuchen, sehr datengetriebene Modelle zu machen. Also wir sind wahrscheinlich nicht die, die irgendwie das nächste Instagram sich ausdenken, sondern es muss immer, also man würde sagen, wir sind vielleicht eher so die Normalos, ja, oder die Normal Ones in dem Sinne, dass wir uns einfach versuchen, irgendwie Sachen auszudenken, die irgendwie jeder in gewisser Weise auch versteht und nachvollziehen kann, ne? Und das ist halt bei Stoio so, dass wir gesagt haben, okay, wir machen Videos, die sind datengetrieben, wir verkaufen das. Bei Maios ist es auch ein ganz klares Geschäftsmodell. Ich sag mal so, wir haben ja diesen Family Background und wir versuchen immer dieses normal Business Background, wir versuchen immer das Beste aus beiden Welten auch so zu verbinden. Ne? Sebastian hat ja vorhin gesagt, wir gründen eigentlich Firmen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht gegründet werden. Ja? Also wir gucken immer so ein bisschen drauf und sagen, hey, es gibt ja vier Arten von Modellen, die man so haben kann. Also es gibt das Modell, das sieht man sofort, das ist irgendwie schlecht und das ist auch wirklich schlecht, okay, das gründet keiner. Dann gibt es das Modell, das ist schlecht, sieht aber auf den ersten Blick gut aus, das ist irgendwie eine gefährliche Falle. Dann gibt es das Modell, das sieht gut aus und ist wirklich gut, das ist schon mal, ja, sollte man machen, aber da stürzen sich dann auch alle drauf, siehe Flink, Gorillas, was auch immer. Und dann gibt es aber was, und da versuchen wir uns eigentlich mal zu treffen, wir versuchen etwas zu machen, was eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so attraktiv aussieht, aber eigentlich richtig gut ist. Hast du ja eigentlich, wenn dich jemand gefragt hätte am Anfang von OMR, sind ja auch die VCs hier nicht die Tür eingerannt sozusagen, sondern, und so ist es bei uns auch. Und wir haben noch ein anderes Unternehmen, wo ich sehr, sehr stark auch als Geschäftsführer tätig bin. Das ist sogar ein digitalisiertes Reinigungsunternehmen. Ja? Also wir bringen da so eine Art WeWork-Experience in die Büros rein, ja, indem wir diesen ganzen Service, der aber auch sehr operativ ist, digitalisiert haben. Natürlich kommt immer noch eine Reinigungskraft, aber alles drumherum, die ganze Kommunikation, wann wird was gemacht, ist sehr auch in heutigen Zeiten von
Corona. Hast du auch gegründet oder gekauft?
Das ist aus meinem Family-Umfeld, das musste ich aber kaufen. Also das gab es da, genau. Aus
und dein Family-Umfeld heißt, deine Eltern hatten auch schon...
Die waren da auch mit dabei, genau. Aber auch da gab es sozusagen die Situation, das haben wir am Ende gekauft, habe ich da auch einen Kredit oder haben wir einen Kredit vor aufgenommen.
Und das waren dann damals schon hunderte von Leuten, oder?
Ja, genau. Also damals waren es schon ein paar hundert Leute. Jetzt geht es langsam an die 1000 Leute auch. Mhm. Und
also WeWork,
muss dir vorstellen, irgendwie heutzutage, wenn ich euer Büro hier angucke, spielt ja das Büroumfeld eine extrem wichtige Rolle. Ne? Vor Corona war es nur die Experience, jetzt ist auch die Sicherheit, dass die Leute sich wohlfühlen, keine Corona-Fälle, ne? Und da muss halt die Leistung sehr, sehr gut erbracht werden, sehr, sehr konsistent. Und gleichzeitig kann man aber in diesem Bürokontext unheimlich viel für die Mitarbeiter machen, was auch zur Retention beiträgt. Das heißt, unser Unternehmen war früher mal, sag ich mal, eine schnöde Reinigungsfirma, ja, wo über den Preis eingekauft wurde und der Billigere hat irgendwie das bekommen. Heutzutage sind wir eher so ein Office Management as a Service Anbieter, wo wir zwar die Leistung selber erbringen, aber halt zum...
Was für Leistung habt ihr sozusagen euch dann?
Das geht wirklich von der Reinigung los bis hin zu, dass wir komplett während des Tages das Büro bespielen, Getränke auswechseln, dass wir den Hemden-Service organisieren für die Mitarbeiter, dass wir die uns um die Früchte kümmern, dass wir uns den Pflanzenservice organisieren, oftmals auch die Rezeption besetzen oder sogar bis ins Office-Management mitsitzen, weil halt, ich meine, du weißt es wahrscheinlich selber, Office-Management ist, hört sich irgendwie erstmal einfach an, aber da wird sehr viel Geld ausgegeben, ist ziemlich komplex. Und das heißt, wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden oftmals durch uns Geld sparen, weil sie halt durch uns irgendwie schlauere Einkaufsentscheidungen auch treffen, weil wir halt natürlich nicht alles selber machen, aber denen oftmals auch unsere Expertise zukommen lassen. Und dann gleichzeitig aber die Qualität des Workplaces total erhöhen und oftmals wirklich Feedback von den Mitarbeitern kriegen, wow, das ist ja hier, sag ich mal, mit relativ einfachen Mitteln irgendwie viel schöner im Büro. Wir helfen teilweise auch beim Design von dem Workplace, wie ändere ich das, ja heute auch ein großes Thema, und schaffen halt auch Sicherheit. Also wir haben sehr viel digital, das heißt, wir können digital immer zur Verfügung stellen, wann wurde eigentlich das letzte Mal desinfiziert. Mhm. Ja, und ehrlich gesagt, viele der Firmen, die auch jetzt groß sind, wenn du dir mal anguckst, ein Flixbus, ein Flaschenposten, Auto 1, was ist denn das eigentlich? Flixbus ist Busfahren. Auto 1 ist Autoverkaufen. Ja. Ja? Flaschenpost ist Getränke liefern. Das sind irgendwie sehr basic Sachen, die entsprechenden Firmen einfach sehr viel besser gemacht haben. Aber es ist etwas, was jeder braucht.
Also eigentlich muss man ja schon fast im Umkehrschluss sagen, was aktuell so erfunden wird oder so als Innovation gilt, ist klar, es ist eine Verbesserung und Innovation, aber so richtig krasse neue Innovationen, die alles verändern, hat es eigentlich lange nicht mehr gegeben. Ne?
Aber die Frage ist auch, muss das immer sein? Ne? Ja. Weil ich meine, unsere Motivation und auch meine, Sebastian, meine Motivation ist, wir wollen am Ende auch Arbeitsplätze schaffen. Ne? Also wir wollen irgendwie Firmen schaffen, die nachhaltig da sind, die Arbeitsplätze schaffen. Das ist was uns echt Freude bereitet, sag ich mal, neben irgendwelchen Bewertungen und so. Und mit diesen Modellen, wo du halt wirklich eine Nachfrage hast und jeder Flixbus, Flaschenpost, Auto 1, aber auch eine viel bessere, sag ich mal, Office-Service-Firma, die macht das Leben erstmal für die Kunden besser. Ne? Und das zieht sich eigentlich durch. Wir sprechen ja nachher nochmal über Strice. Das ist ja auch jetzt vielleicht ein bisschen mehr gehypt, aber am Ende ist es Handel. Ja? Und wir wollen den Handel, wir wollen bessere Produkte zu den Kunden bringen.
Ihr kennt es von uns, regelmäßig gibt es hier im Podcast Kurzauftritte, Updates von Partnern, von Freunden des Hauses. Und in dem Fall passt es perfekt, weil es gibt ein Update von Vodafone, von dem dortigen Kreativ-Vorandenker, dem Gregor Gründgens. Und da gab es vor kurzem eine ganz spannende Entwicklung, oder Gregor?
Genau, vor kurzem ist ein bisschen untertrieben. Ich glaube, gestern haben wir unser erstes NFT verauktioniert. Und zwar die erste SMS, die jemals in der Welt verschickt wurde, nämlich auf deinem Vodafone-Netz 1992. Ich bin jetzt seit 14 Jahren bei Vodafone und ich muss sagen, es hat noch kein Projekt gegeben, was weltweit ohne viel Media Invest so abgeflogen ist und abgegangen ist wie dieses Thema. Von der Hindustan Times bis zur New York Times über Reuters, DPA. Also wir konnten uns kaum retten vor dem Pickup, den das hatte.
Aber ihr wolltet damit nie Geld verdienen. Das Geld, der Erlös wurde gespendet. Am Ende ist es eine reine Kommunikationsidee, oder?
Genau, es ist eine Kommunikationsidee gewesen, an der wir festmachen wollten. Vodafone ist ein innovatives Unternehmen immer schon gewesen und ist auch heute at the forefront of technology, wie wir immer sagen.
Und der Auktionserlös waren 107.000 Euro, glaube ich, ne?
Mhm, ja, ja.
Wer hat's gekauft?
Das wissen wir nicht ganz genau. Wir wissen, dass es ein kanadischer Tech-Unternehmer ist, der auch aus der Kommunikationsbranche kommt.
Und habt ihr die Idee irgendwie beschleunigt? Wie habt ihr es hinbekommen, so einen Hype zu erzeugen? Vodafone ist ja keine Fashion-Marke, die für Hype steht. Gab es da ein Seeding? Wie hat das funktioniert?
Wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben so gut wie nichts gemacht. Wir haben gute Creative Assets gehabt, die das gezeigt haben, wie das aussieht und auch dieses alte Orbitel-Telefon, auf dessen Display das dann zu sehen war. Aber ich glaube, das macht eben auch wirklich die Faszination dieser Idee und auch den Erfolg am Ende aus. No words needed. No media budget needed.
Aber was würdest du denn schätzen? Wie hoch wäre denn der Media-Gegenwert gewesen?
Ja, also ich würde sagen, alleine hier in Deutschland würde ich schätzen, dass der Media-Äquivalenzwert ein zweistelliger Millionenbetrag ist. Und ich glaube, das ist only the tip of the iceberg.
Okay, also großen Glückwunsch. Da kann man mal sehen, was eine Idee für eine Kraft entfalten kann mit dem richtigen Timing. Und was wir im Vorgespräch schon besprochen hatten, der Text übrigens für alle, die es nicht mitbekommen haben, dieser SMS war übrigens Merry Christmas. In dem Sinne, Merry Christmas, Gregor. Vielen Dank dir fürs Update hier. Aber das ist mal eine Sache, die wir gefunden hatten in der Vorbereitung. ihr hattet vor kurzem, also vermietet.de war auch Teil eures Portfolios oder was ihr gegründet habt. vermietet.de/Zenhomes, also das ist, muss ich gleich mal sagen. Und das habt ihr jetzt kürzlich aber dann verkauft.
Exakt. Also genau, also die Die Plattform heißt Vermietet, die Company heißt Zenhomes, der Janis Fischer ist der CEO und Gründer und wir sind dort ganz, ganz, ganz am Anfang dabei gewesen, ihm geholfen, sein Team, seinen Co-Founder
zusammenzubringen. Was macht die Plattform?
Die sind mal gestartet als sozusagen eine Hilfestellung für Leute, die Eigentumswohnungen besitzen.
Sozusagen besitzen wir auch ganz gerne.
Nicht besetzen, sondern besitzen, Entschuldigung. die dort die Verwaltung, also sozusagen, das ist Sondereigentumsverwaltung, es geht jetzt nicht um ganze Häuser, sondern einzelne Wohnungen, die irgendwie in Häusern verteilt sind, die musst du immer verwalten, hast du deine Mieter, da hast du irgendwie Eingänge von Mieten, etc. Damit sind die mal gestartet, das zu digitalisieren und haben sich dann mehr und mehr die Richtung eines Softwareplattform für Immobilienbesitzer hin entwickelt. Und die hatten ein paar hunderttausend Wohnungen zum Schluss auf der Plattform. Das fand Immobilien-Scout dann so spannend, dass sie dort gesagt haben, hey, das wollen wir gerne einverleiben, das passt bei uns super rein, aus verschiedenen Gründen. Und da gab es einen Exit, genau.
Und weiß man da Näheres drüber? Also das Exit war jetzt auch nicht so klein, ne?
Nee, der war, also publicly ist es, glaube ich, nicht known, deshalb ist es ein bisschen schwer. Aber
so eine mittlere achtstellige Summe.
Das ist korrekt, das können wir bestätigen, ja.
Okay, und da waren dann außer euch noch andere Investoren dabei?
Oder? Da waren, ja, also klar, da waren
Christian Angermeier,
die Signa war drin von Benko, da war drin eine Commerzbank Ventures war drin, oder Meinung-Kooperator, dann war eine Axel Springer drin, also ganz, ganz viele auch Strategen, die das Modell sehr, sehr gut verstanden haben. Also von den VCs, die haben sich mal ein bisschen schwer getan damit, sondern es waren sehr, sehr viele Strategen.
Die ihr auch reingeholt habt. Das heißt,
die reingeholt, auch, genau.
Also Christian Angermeier angequatscht und so.
Das waren dann auch viel, das waren dann eher die B-Runden, wo dann der CEO viel gemacht haben. Wir waren sehr, und das ist halt auch unser Spezialgebiet, eigentlich Series Seed und Series A, wo wir sehr stark mitgeholfen haben. Genau.
Okay.
Genau, auch da wieder ist halt eigentlich ein relativ simples Problem, ne? Wie verwalte ich irgendwie meine Wohnung? Also wir kommen quasi immer von sehr quasi klar verständlichen Problemstellungen und gucken dann, wie wir das eigentlich mit Tech irgendwie besser machen können. Und ja, wenn man, wie gesagt, auf so Themen wie Flixbus und sowas mal guckt, dann ist es ja, oder eine Flaschenpost, das sind halt, haben auch einen großen operativen Teil. Ne?
Aber das sind jetzt am Ende die Perlen, die wichtigsten Companies gewesen, die sozusagen rund um Springhomes, also inklusive der Exits, also jetzt das Reinigungsunternehmen sozusagen, was er Markt gekauft hat, dann Zenhomes oder Vermietet, dann Stoio als erstes und der Kreditgeber für Amazon-Händler. Sozusagen.
Genau, dann Beteiligungen haben wir noch verschiedene gehabt, die jetzt auch geexitet sind.
Ja, genau. Also an, so bei sowas wie Lingoda waren wir dabei. Da gab es ja gerade eine größere, auch ganz sehr, sehr große Finanzierungsrunde mit Summit Partners. Genau, gab es ein paar auch in den USA, wo wir dabei waren. Aber
wie macht man das in den USA, in welche Deals reinzukommen?
Auch am Ende, das geht irgendwie so über Netzwerk. Ne? Also sozusagen die Welt, diese Tech-Welt ist dann doch relativ klein und ja, auch da, wir sind da sehr unternehmerisch. Also ich bin auch schon vor Jahren halt mal, habe ich einfach versucht, die Leute auch ein bisschen über Intros natürlich, aber habe ich auch sozusagen Gründer von House.com, die Airbnb-Gründer, halt einfach angeschrieben, ich bin da, habe das und das gemacht. Und es ist wirklich absurd. Also wahrscheinlich ist es heute ein Tick schwerer, muss man schon sagen, aber gerade in diesen frühen Phasen sind die dann auch alle immer ziemlich offen. Und ich würde sagen, heutzutage ist Europa gleichzeitig auch ein ziemlich spannender Markt, weil wenn man mal guckt, was es für spannende große Firmen aus Deutschland gibt, ne, da sind die Amerikaner auch immer mehr interessiert, wenn man über Celonis und Co. nachdenkt. Deswegen glaube ich, das ist heute vielleicht auch gar nicht mehr so schwer, aber so kommt man dann rein und man muss sich da ein bisschen reinfräsen und auch bereit sein, dann, ja, wir sind auch sicherlich mal zu mehreren Meetings gefahren, wo dann irgendwie stehen gelassen wurden oder lange mal warten mussten, ne, und ja, muss man halt bereit sein, auch ja, das Ego ein bisschen hinten anzustellen und einfach, man kann von den Leuten was lernen und
aber wenn man das so hört, hat es sich ja gelohnt. Ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, mal so ein bisschen im Kopf hochgerechnet. Also der Portfoliowert der Firmen, die ihr da habt, bei denen ihr dabei seid, das ist ja schon wahrscheinlich eine halbe Milliarde oder sowas in der Größenordnung.
Bisschen niedriger würden wir es wahrscheinlich taxieren, so also um die 300 Millionen aktuell.
Und wir gehören da nicht alle die Firmen alleine, so. Nee. Ihr habt dann immer
Gesellschaft damit drin, genau.
Schwerst da dran. Aber das ist ja schon genau. Sagen wir mal, für die letzten, gute Arbeit in den letzten 5 Jahren gemacht.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, habe ich eben schon, Motivation ist für uns echt auch, einfach auch Arbeitsplätze zu schaffen, coole Firmen zu schaffen, die dann auch irgendwie sozusagen nicht davon abhängig sind, jetzt nur noch von VCs zu finanziert zu werden, sondern die einfach aus sich heraus funktionieren, wie es bei OMR ja auch ist. Ihr verdient ja auch Geld, ne? Und
versuchen das. Irgendwie,
bitte?
Wir versuchen das.
Ja, genau. Wir versuchen das auch und ich glaube schon, dass das ja auch so unsere Kultur ist, dass wir da Ja,
aber ein ganz großes Ding haben wir noch gar nicht besprochen. Also wenn man jetzt sozusagen euch googelt oder die ganz große Aufmerksamkeit in der Szene zumindest, gab es, weil ihr euch auch so ein bisschen, ich sag mal jetzt mal einreiht, ihr werdet das gleich ein bisschen korrigieren können, aber ja. Wir hatten jetzt hier schon in den letzten Monaten immer mal wieder das Thema Amazon Händler Aufkäufer sozusagen. Also es war der Peter Schajewski von Berlin Brands Group, der das ja nun macht. Wir hatten den Malte Hotzinek von Seller X. Also wer uns regelmäßig hört, der hat das noch in Erinnerung. Es geht darum, ne, es gibt ganz viele kleinere Firmen, die bei Amazon handeln und ihr habt euch auch vorgenommen, da ein Portfolio von zusammen zu kaufen und habt euch sehr viel Geld organisiert, um sozusagen da jetzt so ein Portfolio an Amazon-Händlern. So kann man es so sagen?
Ja, total richtig. Eine kleine Veränderung vielleicht noch oder Verbesserung ist, zu unserem Portfolio gehörte auch schon immer in den letzten 5, 6, 7 Jahren ein E-Commerce-Unternehmen, was auf das Thema Amazon spezialisiert war. Also wir sind schon seit, ich glaube in Summe, 7 Jahren auf Amazon aktiv mit eigenen Marken.
Und was war das für eine Firma?
Die heißt Manuco. Die haben wir, also vorher war das noch eine andere Firma, aber die ist dann aufgegangen in der Manuco. Die gibt es jetzt seit 2017.
Was für Produkte werden da verkauft?
Haushaltswaren, Sportartikel, Produkte für Tiere, Kaffee und Tee. Mhm. Ja, die haben wir recht erfolgreich so in die Top 100, 200 Seller bis 2020 geführt. Mhm. Und auch zwischendrin 2018, 2019 schon mal begonnen, ganz kleine Deals zu machen, Marken dazu zu kaufen. Mhm. Weil wir verstanden hatten, dass dort eigentlich das Potenzial existiert, die Firma anorganisch wachsen zu lassen. Weil die Wertschöpfungskette bei diesen Marken sehr gleich ist. Ja? Das heißt, du musst es eigentlich nur jemanden finden, der das an dich verkauft. Problem zu der Zeit war, dass 2018, 2019, als wir zu VCs und Fremdkapitalgebern gegangen sind, die uns alle angeschaut haben, gesagt hat, nee, das finanzieren wir nicht. Das ist so 2010. Ja? Also warum sollen wir das investieren? Das hat sich geändert seit 2020, als dann dieses Trasio-Modell kam.
In den USA, das große genau. Vorbild. Ja.
Exakt. Und da war plötzlich das Interesse dann auch da. Und dann war es so, dass wir zum einen mit deutschen Kapitalgebern gesprochen hatten, Richtung Ende 2020. Und unter anderem auch mit dem einen Hauptfinanzier in den USA.
Von Trasio.
Genau, die nennen sich Upper 90. Kann man auch sich
das anschauen. Ist ein großer Fonds.
Das ist ein großer Fonds, sowohl Equity als auch Debtseitig. Und die haben, weil wir waren jetzt nicht die Ersten am Markt, muss man fairerweise sagen, die auf dieses Modell aufgesprungen sind, die haben schon mit allen gesprochen. Ja? Und wir waren irgendwie zum Schluss so, dass das hässliche Endline, was da irgendwie noch reinkam, was man sich eigentlich gar nicht mehr angucken möchte, die haben es halt zum Schluss gemacht und haben sich mit uns unterhalten. Und wir waren auch gar nicht so sicher, ob die auf uns irgendwie noch, weil wie gesagt, die haben mit ganz, ganz vielen gesprochen, haben aber alle im deutschsprachigen Raum, haben da nicht investiert, weil ihnen fehlte das Operator-Know-how. Und haben dann innerhalb von ganz, ganz wenigen Tagen gesagt, hey, finden super, was ihr da gemacht habt. Ihr versteht das Business in der Tiefe. Ja? Ihr habt irgendwie schon eine achtstellige Umsatzbasis. Let's do it. Und sind dann drauf gesprungen und haben gesagt, hey, machen wir mit. Haben dann noch in dem Zusammenhang als weiteren Investor den Carsten Maschmeyer mit seinem Alstin-Fonds begeistern können und auf der Debt-Seite noch einen deutschen Fonds auf der Debt-Seite.
Das heißt also, ihr nehmt nicht nur Eigenkapital auf in die Firma rein, mit dem ihr dann investiert, sondern ihr nehmt auch Schulden bewusst auf und die leihen euch Geld, ja. Dass ihr dann... Ja. Das ist ja bei dem Modell besonders, weil bei meisten Startups, da gibt es ja keine Schulden, da gibt immer nur Eigenkapital sozusagen ausgegeben und dafür dann Cash reingenommen.
Exakt.
Und ihr habt auch einfach Schulden angenommen.
Okay. Exakt, das ist so ein bisschen Private Equity Modell meets VC und da kannst du kaufst zum Schluss profitable Firmen und profitable Firmen kannst du mit Leverage finanzieren, okay. Weil sie haben Cashflow. Hm. Auf der anderen Seite brauchst du eine VC-Komponente, nämlich sehr tech-getrieben, also das ist einfach extrem wichtig. Und dementsprechend bietet dieses Modell die Möglichkeit, eben nicht diese Akquisition rein über Eigenkapital zu machen, also sehr gründerfreundlich, sondern auch von Fremdkapitalgebern Fremdkapital aufzunehmen und die dann zu finanzieren.
Und das müsst ihr dann verzinsen sozusagen?
Exakt.
Korrekt. Und da war dann schon auch großes Staunen, als ihr dann mit der ersten Summe um die Ecke kamt, dann waren das auf einmal irgendwie über 100 Millionen.
Ja, genau. Das also natürlich ein Großteil davon Fremdkapital. Ist auf der Eigenkapitalseite sogar so, dass wir, also dadurch, dass wir halt eben, dass die Firmen, die wir kaufen und die bestehende Firma ja Gewinne macht, sozusagen du brauchst jetzt nicht so viel Eigenkapital, um das irgendwie zu verbrennen für irgendwas, sondern dann haben wir eher quasi, sag ich mal, gewisserweise Probleme. Wir brauchen gar nicht so viel Eigenkapital, sondern wir können das halt, und haben wir bei vielen anderen Geschäften auch gemacht, halt über Kredite auch machen, behalten dadurch auch einen größeren Teil an der Firma. Und ja, jetzt sind wir da dabei, und ich würde fast sagen, wir unterscheiden uns schon eigentlich, wir wollen gar nicht so stark in diese Amazon-Aufkäufer-Schiene rein, weil das ist jetzt ein taktischer Weg, um zu wachsen. Ne? Es gibt da viele Händler, das ist schon attraktiv, deswegen machen wir das auch. Aber auch da ist wieder unsere Vision, wir wollen so den Händler für die nächste Generation machen. Ne? Weil die Generation, die jetzt, mit Verlaub, meine Herren, schon ein bisschen jünger ist als wir hier, die hier sitzen, die ist halt, die geht nicht mehr auf irgendwelche Webshops, sondern die sind auf Instagram, die sind auf Facebook, die sind auf Plattformen, die gehen zu Amazon, wenn sie genau wissen, was sie wollen. Ja, sagen wir mal, wenn sie genau wissen, was sie wollen, so ein Pull-Produkt haben, dann gehen sie zu Amazon und kaufen das. Wenn sie sich ein bisschen inspirieren lassen wollen, dann machen sie das über Instagram, TikTok und Co. In China sieht man das ja auch mit dem ganzen Live-Shopping und Social-Shopping noch viel stärker auch. Da geht es ja auch über WeChat und so weiter. Und da wollen wir einfach den führenden Händler von kleinen Brands aufbauen, die auch dann nicht notwendigerweise so bekannt sein müssen wie Adidas, sondern die sind für ihre Zielgruppe auf der Plattform halt total relevant und total wertstiftend. Aber wir müssen diese Marken dann auch nicht kaputt machen, in Anführungszeichen.
Wie viel hast du schon gekauft jetzt bislang?
Also wir sind dieses Jahr dabei, haben wir, glaube ich, als Ziel 50 Marken zu kaufen.
50, oder 50 Transaktionen zu machen?
Ja. Genau, wir sind da ziemlich on track auch.
Wow, da müsst ihr ein riesen Team haben, die da auch alle die Verträge und das alles, genau, die Verhandlungen führen und so.
Ja, wir haben, also genau, wir haben den, Sebastian ist quasi der CEO, dann haben wir den Taro Niggemann, der, sag ich mal, sein ganzes Leben bei Goldman Sachs verbracht hat und sicherlich für den auch ein gewisser Kulturschock war, aber den kannten wir auch eben schon aus Studienzeiten, und der fand das so spannend, nachdem er uns eigentlich erstmal nur ein bisschen Ratschläge gegeben hat für diese ganze M&A-Seite, dass er dann mit Sack und Pack aus Hongkong von Goldman Sachs zurückgezogen ist nach Berlin, ja? Jetzt hier auch seine Familie dann gründet, und der vierte im Bundes, der Sascha Krause, das ist eigentlich, wir nennen das immer, Sascha ist das Amazon Brain, also der ist extrem beeindruckend, der kennt wirklich jedes Detail von Amazon und hat auch schon alles erlebt. Und ich bin ja, wie gesagt, noch operativ auch im Gebäudereinigungsunternehmen auch sehr stark. Das heißt, ich habe vor allem diese ganze Finanzierungsthematik, bin also nicht ganz operativ, aber ich meine, es ist natürlich auch spannend, und bin da schon gerade auf der Finanzierungsseite halt sehr viel dabei. Und bei so einem Business muss man eben auch die ganze Zeit das Finanzierungsthema im Auge haben. Vielleicht ein bisschen mehr Fremdkapital als Eigenkapital, aber ja, du hast es
gesagt. Meine, wenn ihr 50 Deals im Jahr, dann müssen wir ja jede Woche schnell einen Deal machen. Das ist ja schon, ja, Wahnsinn.
Genau, wir wachsen schnell und die Deals werden auch größer, deswegen brauchen wir auch immer mehr.
Was zahlt ihr im Durchschnitt so einen Amazon-Händler? Also, oder was kosten so Dinge?
Ja, jetzt müssen wir Sebastian angucken, ob wir es sagen dürfen.
Naja, also sagen wir es mal so, wo liegen die Werte aktuell, die wir zahlen? Du bewertest so eine Firma auf dem sogenannten Adjusted EBITDA, das ist so Contribution Margin 2, also vor Fixkosten. Und dort rangieren momentan im Markt die Multiples, die darauf gezahlt werden, irgendwo zwischen im niedrigsten Fall 2, im höchsten Fall 5. Ich habe es auch schon höher gesehen in den USA. So. Ist immer eine Frage, ist da noch ein Earnout dabei? Wird das Inventory mitbezahlt oder nicht? Und wenn du dann, sagen wir mal, eine halbe Million, eine Million EBITDA machst, kannst du selber Rechnung machen, dann landest du halt irgendwo bei 5 Millionen plus teilweise, die dir gezahlt werden. Also das sind schon erhebliche Preise.
Also das heißt, man kann aber auch jetzt mal so ganz plastisch boulevardesk formulieren, jede Woche macht ihr irgendwen zum Millionär.
Ja, ich war gestern da und habe jemanden zum Millionär gemacht beim Notar.
Und dann ist es dann nächste Woche wieder.
Aber lass mir vielleicht da nochmal auch eine Anekdote zu den Art von Händlern, die wir da kaufen. Ne? Und das sind auch wieder halt so richtige Unternehmer. Ne? Das ist nicht der WHUler, jetzt mal um nichts gegen meine WHUler-Kohorte, aber das ist sozusagen, da hat niemand groß analysiert, sondern hat jemand, die haben da gesehen, diese Händler, wow, ich kann auf Amazon meine Zielgruppe erreichen, ich kann Produkte machen. Und wir haben da teilweise, um mal eine Geschichte auch zu erzählen, da gab es jemanden, an den wir verkauft, oder der an uns verkauft hat, der ist 19, arbeitet noch aus dem Kinderzimmer und hat uns halt erzählt in den ersten Gesprächen, ja, er bestellt sich immer jeden zweiten Tag seine Pizza. Also jeden zweiten Tag 2 Pizzen. Dann haben wir gesagt, was ist das denn? Warum machst du das denn? Ja, bei ihm gibt es eine Liefergebühr für Pizza und sozusagen 3 Tage will er die nicht liegen lassen, aber er will die Liefergebühr sparen. und bestellt quasi am Montag, dass er dann Dienstag die Pizza am nächsten Tag quasi nicht mehr bestellen muss, sondern dann nur noch warm machen braucht, um die Liefergebühr zu sparen. Und der Typ macht nebenbei ein Business aus seinem Kinderzimmer, was hohe sechsstellige Gewinne jedes Jahr macht. Und
was verkauft er?
Alle möglichen Produkte des täglichen Lebens, teilweise irgendwelche Folien, also ganz, ganz breites Portfolio.
Also Folien, was müssen Sie da vorstellen?
Ja, genau, also teilweise so Folien für Hefter, also so ganz, ganz, ganz allgemein.
Die kauft er dann auch selber in Asien ein?
Oder ja, was? Genau. Das macht er alles selber. Das macht er wirklich aus dem Kinderzimmer.
Die und er hat auch kein Lager, sondern macht dann alles sozusagen per Dropshipping sozusagen?
Nee, teilweise hat er ein externes Lager und macht es teilweise aber eben auch in der Garage und bereitet es dann vor und sendet es dann zu Amazon.
Ja, und was wir halt machen, ist dann, also es ist total spannend, aber die Value Proposition auch für die Seller ist halt total da, ne? Weil die kommen dann schon so ein bisschen an so eine Wachstumsgrenze, dann wollen sie nicht noch mehr in Working Capital investieren, dann wird es natürlich auch ein bisschen professioneller, dann diese Strukturen haben die dann nicht.
Sondern mal ein, zwei andere Produkte oder Kategorien, die ihr so gekauft habt.
Wir haben zum Beispiel im Bereich Haarpflege, haben wir eine sehr, sehr schöne Marke Argan Deluxe gekauft. Mit Arganöl, eine sehr, sehr schöne runde Marke, ein sehr, sehr guter Gründer auch gewesen. Zu den Zahlen darf ich jetzt hier nichts sagen, wenn du mich jetzt fragen willst, aber das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr schöne Brand, die wir jetzt gerade auch weiterentwickeln. Marc hat es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Wir versuchen, oder unsere Philosophie in unserer Firma ist eben, dass wir zwischen dem Pull-Marketing und dem Push-Marketing-Kanal sehr, sehr konkret unterscheiden. Also eine Marke, die im Push-Marketing-Kanal Facebook, Instagram funktioniert, glauben wir nicht daran oder sind davon überzeugt, die sind nicht im Pull-Marketing, also Amazon und Co., also überall, wo der André Alper würde sagen, da wo ein Suchschlitz vorhanden ist, ja, der Pull-Marketing-Kanal, dort nicht funktioniert. Das heißt, wir glauben fest daran, du kannst Produkte, die musst du leicht abwandeln, von dem gleichen Hersteller nehmen und über die verschiedenen Kanäle musst du eine eigene Marke entwickeln. Anderes Pricing, anderes Positioning und dann kannst du in die Kanäle reinpacken.
Okay, aber das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Suchschlitzmarken und sozusagen dann Feedmarken oder so. Wir werden das die Analogie oder Storymarken.
Also für diese Microbrands, wie wir das nennen. Ne? Also das ist nochmal ganz wichtig. Wir sagen halt, also diese Direct-to-Consumer-Marken, die wir ja am Ende haben, weil wir Direct-to-Consumer gehen, die finden die zwar auf einer Plattform, aber am Ende kommen die ja direkt von uns. Die müssen halt einen ganz speziellen, ganz spezifischen Need auch erfüllen und müssen halt entweder dann konkret gefunden werden auf einem Kanal wie Amazon. Oder wir müssen die sozusagen ganz klar targeten auf einem Kanal wie Social. Und dann müssen wir eben aber auch damit leben, und das ist ganz wichtig, deswegen werden wir irgendwann ein sehr großes Portfolio von Marken haben, dass die nicht unendlich groß werden. Weil es gibt viele Consumer- oder sozusagen Direct-to-Consumer-Marken, die klein starten und dann ganz viele Vorteile haben, ne, dass sie Direct-to-Consumer gehen. Irgendwann gehen die dann aber doch above the line, wie man im Marketing sagt, und machen ganz viel sozusagen schwieriger targetbares Marketing, gehen sozusagen in Retail rein, über Wholesale-Strukturen, und das macht denen natürlich dann auch oftmals ihre Positionierung total kaputt. Mhm. Und
aber ist es nicht bei euch jetzt auch so die Gefahr, so einen, sagen wir, recht wilden Haufen dann zu haben? Da ist das Kinderzimmer, das ihr gekauft habt quasi, und dann ist da irgendwie so das Haaröl, das ist ja nun, ersten Blick sieht es ja nach einem wilden Sammelsurium dann aus. Wenn du davon noch 50 Stück im Jahr, also das, wie kriegt man eine Struktur rein?
Das Gute daran ist halt, dass es sehr viele gemeinsame Services gibt, die alle brauchen. Ne? Also die haben alle das Thema, wie entwickle ich das Produkt, die haben alle das Sourcing-Thema, die haben alle die Plattform-Logiken, die haben alle Marketing-Themen, und davon haben wir ja jetzt in unserer Firma Shared Services, die kannst du auf den Hundeknochen, auf die Dauerbackfolie oder aufs Arganöl. Das ist immer dasselbe, ja. Und dadurch haben wir eine unglaublich hohe Effizienz, die so eine Marke alleine niemals hätte, um halt zu wachsen. Ne? Das könnte sozusagen, wenn Hundeknochen allein kann das nicht, sozusagen, weil wir natürlich unser Expertenteam haben, unser Shared Service Team, ist auch wieder der Gedanke ein bisschen von Project A damals, dass wir Shared Services haben, die dann jeweils dem Startup immer wieder helfen können.
Zu helfen und so.
Mit dem Know-how, ne? Also ich glaube, jeder würde es unterschreiben, wenn er sagt, meine Stunde mit Florian Heinemann würde mir halt sehr helfen. Und Florian Heinemann hat halt aus seinen ganzen Portfoliounternehmen sehr viel Know-how. Und das ist das gleiche Prinzip. Und da gehen wir halt extrem datengetrieben vor. Wir haben als allerersten unseren Chief Data Officer eingestellt. Das war der allererste Hire. Ja, wo vielleicht andere sagen, warum habt ihr denn erstmal M&A eingestellt? Wir haben erstmal jemanden eingestellt, der alle Daten mitschneidet, der wirklich hilft, uns datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Weil wir glauben, dass wir nach hinten raus dadurch einen extrem großen Wettbewerbsvorteil haben. Sehen wir jetzt teilweise auch schon in der Integration von den Firmen in unser Konglomerat, dass wir halt, du kannst diese Entscheidung nicht quasi sozusagen als Mensch aus dem Kopf treffen, sondern muss halt immer Access zu sehr, sehr guten Daten haben, um gute Entscheidungen treffen
zu können. Es ist ja auch recht nah zu dem anderen Modell, also was ihr beschrieben habt, wo ihr Amazon sozusagen
ganz genau
Rankings bewertet, um auch für die Kreditvergabe. Exakt. Das ist ja eigentlich die Verlängerung, wo man dann selber noch mit reingeht. So ein
bisschen. Der Unterschied ist, jetzt investieren wir kein Debt, also kein Fremdkapital, ja, sondern Eigenkapital, wenn wir das kaufen. Ja.
Vor etwas über 3 Jahren war ich mitbeteiligt an der Erfindung und am Launch des täglichen Börsenpodcasts Ohne Aktien wird schwer. Und jetzt, 3 Jahre später, gibt's ein richtig ausgeklügeltes, kompetentes Redaktionsteam rund um meinen Kollegen Noah Leidinger. Und es gibt vor allen Dingen einen neuen Partner dieses Podcasts. Es handelt sich dabei um niemand geringeren als Scalable Capital. Alle Aktienfans können sich jetzt schon auf eine Fortsetzung von Ohne Aktien wird schwer mit Noah freuen, vor allen Dingen aber auch auf Live-Events, auf Spezialfolgen. Außerdem gibt's für Neukundinnen und Neukunden Folgendes. Ihr könnt 3 Monate lang unbegrenzt in der App traden, jedenfalls Trades ab 250 Euro, bekommt außerdem über die Baader Bank 4% Zinsen pro Jahr, und zwar für 4 Monate und bis zu einer Summe von 1 Million Euro. Mehr zu den Möglichkeiten von OMR mit Ohne Aktien wird schwer und vor allen Dingen mit Scalable Capital gibt's unter scalable.capital ebenfalls mit C/OAWS. scalable.capital/OAWS. Alles gültig bis zum 30.04.
Zurück zum Podcast. Gibt es denn, also ich habe die Frage immer wieder und alle sagen, es gibt so viele Amazon-Händler, da, weil ich, es machen ja viele. Ich habe jetzt schon erzählt, es gab schon auch 2 Gäste, die mir davon erzählt haben. Ich glaube, es auch zu dritt, seid nicht die Einzigen, es gibt noch mehr, die das machen in Deutschland. Gibt es so viele Amazon-Händler wirklich, die man überhaupt kaufen kann? Also ich meine, wenn ihr 50 im Jahr kauft, die anderen wollen wahrscheinlich auch 50 oder so im Jahr kaufen, nehme ich jetzt mal an. Ist das Potenzial da?
Ja, also allein in Deutschland hast du mehrere tausend, die spannend sind für zum Zusammenkaufen.
Also die dann, sagen wir mal, eine 7-stellige Summe Umsatz machen. Bei Amazon.
Ungefähr, ja. Hast du. Hast du noch Europa, dann hast du die USA. Also da ist eine ganze Menge Potenzial da.
Und wie viele, glaubt ihr, muss man am Ende kaufen, damit man das Ding, was ja wahrscheinlich das Ziel ist, an die Börse bringen kann?
Die Frage würde ich ganz gerne anders beantworten. Also nochmal. also Punkt 1, wir sehen es als Wachstumskanal. Und es ist nicht das Ziel, nur darüber zu wachsen, sondern du musst auch organisch wachsen. Also unsere Firmen haben irgendwo, unsere ganzen Marken haben das Ziel, ca. 50-100% im Jahr organisch zu wachsen. Ja, das heißt, du nimmst das jetzt zwar am Anfang, um eine gewisse Geschwindigkeit aufzubauen, aber um das Modell langfristig funktionieren zu lassen, musst du die Dinge auch organisch wachsen zu lassen. Dementsprechend gucken wir uns das schon sehr, sehr genau an, dass wir nicht nur EBITDA aus der Vergangenheit zukaufen, sondern auch Wachstumspotenzial in die Zukunft. Mhm. So, das heißt, wie viel musst du dazu kaufen? Naja, das ist die Frage, ist das Ziel jetzt IPO zu gehen? Sicherlich von den Gesellschaftern ja, aber als Unternehmensvision ist es wirklich eins der führenden Unternehmen aufzubauen. Und da kannst du sicherlich 50, 100, 150, 200 Marken zusammenkaufen. Die Wertschöpfungskette aller dieser Marken ist die gleiche. Das Einzige ist das Sourcing, was ein bisschen unterschiedlich ist, wo du eine gewisse Expertise bei bestimmten, sage ich mal, Nischenthemen haben musst. Eine Yogamatte, klar, also das ist nicht komplex. Wir kaufen gerade Leuchtmittel. Ist ein bisschen komplexer, muss man sich anschauen. Ja, aber sonst ist die Wertschöpfungskette exakt die gleiche. Die müssen in den Container, das muss nach Deutschland. In Deutschland muss es in Lager, dann muss es zu Amazon, von Amazon über Marketing vertrieben werden. SEO machen, Bewertungen irgendwie glattstellt, etc. Ist immer das Gleiche. Und auf der Social-Media-Plattform Facebook, Instagram ist bis zum Vertriebskanal auch fast alles gleich in der Wertschöpfungskette. Das heißt, du hast extreme Synergien, die du ranpacken kannst. Und ich glaube, das macht uns auch nochmal zum Unterschied zur Konkurrenz, jetzt vielleicht nicht BBG, aber die sonst, die neu raufgekommen sind, daneben, dass wir die jahrelange Expertise haben, auch den Punkt, dass wir es wirklich integrieren. Also es gibt viele, die sind eher wie so ein Private Equity Fonds unterwegs, die kaufen die Dinger und lassen die momentan laufen. Wir integrieren die von Tag 1, also wirklich in unsere. Einige wenige Mitarbeiter bleiben dann teilweise auch aus den Teams. Die werden dann bei uns integriert, auch wenn die irgendwie remote arbeiten müssen, weil sie in, weiß nicht, Freiburg oder so sitzen. Aber grundsätzlich ist das ganz klare Ziel, diese Marken in unsere Wertschöpfungskette von Tag 1.
Die meisten Teams scheiden dann aber auch aus. Also der Großteil der Leute, die dann verkauft haben, die gehen dann auch raus und sagen, bitteschön, hier, jetzt macht ihr weiter.
Das kommt dann ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an. Also wenn du dir diese Mom-and-Pop-Shops anschaust, wo das irgendwie 2 Leute sind, die begleiten uns noch sozusagen als Berater für einen bestimmten Zeitraum, weil die haben natürlich schon eine ganze Menge Know-how und da gibt es eine gewisse Übergangsphase. Aber eigentlich sind die aus dem Business raus. Wir sind am Driver und die sind
nur. Ihr macht auch immer 100% Käufe. Also ihr kauft die Dinger dann ganz.
Der Großteil ist so, aber auch wir haben keine klare Schablone, weil wir eben auch wissen, Unternehmer brauchen teilweise eben auch ein bisschen individuelle Programme. Und deshalb, was wir brauchen, sind 50 plus 1. Also wir brauchen die Mehrheit. Aber es gibt auch Deals, die wir teilweise auch im Ausland machen, wo wir erstmal Majorities kaufen, wo es dann Put-Call-Optionen gibt, die wir in der Zukunft übernehmen können. Aber auch da integrieren wir die Teams, ja.
Und schläft man dann nicht trotzdem manchmal schlecht, wenn man sehr stark von Amazon abhängig ist? Also ich meine, das ist jetzt auch schon, sagen wir mal, sehr viel Geld im Spiel.
Ja.
Und trotzdem, am Ende ist das auf einer Plattform, die jemand anderem gehört, könnte man jetzt ja dagegen halten.
Ja, ist total. Also schlafe ich deshalb schlecht. Also wenn ich jetzt damit gestartet wäre, also 2020, dann würde ich sehr, sehr schlecht schlafen. Ja, weil momentan ist es auch recht komplex, weil Amazon gerade wieder ein paar Sachen ändert. Dadurch, dass wir schon viele Jahre Erfahrung haben, glaube ich, weiß man, wie man damit umgehen kann und sieht auf der einen Seite die Potenziale und die Potenziale sind enorm. Und muss sich einfach bewusst sein, dass klar, da gibt es jemanden, der ist vereinigt alle drei Kräfte, Legislative, Exekutive und Judikative in einer.
Ja.
Ja, und da kannst du wenig gegen machen, aber das musst du halt wissen. Was wir halt nicht glauben ist, du nimmst so eine existierende Marke von Amazon und sagst jetzt, ich mache jetzt noch eine Social-Media-Marke daraus. Das funktioniert aus unserer Sicht gar nicht. Du musst es trennen.
Ja, absolut. Also ich glaube, ich meine, wenn du mal guckst, wie so ein, auch bei so einem Zalando, ich meine, fairerweise, damals waren die auch extremst abhängig von Google. Ja?
SEO gewachsen.
Und SEO und dann irgendwie auch von TV eine Zeit lang. Und die haben es dann auch geschafft, sozusagen sich so breit aufzustellen. Und das ist ja das, was ich vorhin auch versucht habe zu sagen, dass wir dann schon eben sehr, sehr viele Channel auch haben und halt sagen, okay, wir sind da, wo der Kunde halt ist. Wir haben die ganze, wir decken da sozusagen die unterschiedlichsten Nischen ab und verringern natürlich auch eine Abhängigkeit von Amazon. Bei uns ist es egal, ob das Amazon, Instagram, TikTok oder WeChat heißt, wir sind da, wo der Kunde ist, ne? Und wir müssen auf den Plattformen sein. Und wenn es irgendwann in Richtung Live-Shopping geht, ne, was man in China sehr, 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 sehr stark sieht, dann müssen wir da irgendwie Gas geben. Und Sebastian hat es ja vorhin gesagt, die Investoren, die Amerikaner, wirklich, als die mit uns gesprochen haben, wir haben keine Hoffnung in diesen Termin gehabt, weil es sich wirklich anfühlte, die haben bis morgens um 6 gefeiert und jetzt müssen sie auch noch uns als Letzte einmal treffen, ja, und hatten, glaube ich, selber wenig Erwartungen und haben uns extrem gechallenged im Termin, der lief viel länger als gedacht und 2 Tage später haben die angerufen und haben gesagt, wir machen es mit euch, ne, obwohl sie halt alle anderen vorher gesehen hatten und dann haben wir gefragt, okay, warum denn? Und dann gesagt, ja, weil wir einfach zum einen das Gefühl haben, dass ihr operativ echt versteht, was ihr macht, weil ihr von dem Manuko-Business über die Project A-Erfahrung, da haben wir auch viel E-Commerce dabei, über Stoyo, über Myos halt sehr, sehr viel einfach schon wirklich beweisbar gesehen habt. Und weil wir in eurem Approach, den wir auch schon ein bisschen versucht haben darzustellen, halt wirklich, ihr seid richtige Unternehmer. Also wir haben keine Angst, wenn der Wind mal ein bisschen rauer wird, dass ihr dann irgendwie sozusagen weiche Knie kriegt, sondern sozusagen ihr zieht es durch.
Und ne? Ihr müsst aber auch trotz dieser 100-Millionen-Finanzierung wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen und Monaten nochmal neues Geld nachholen, oder?
Genau, also wir, hat ja gesagt, wir sind konstant dabei, auch zu finanzieren. Das wird wahrscheinlich dann auch noch mal eine größere Runde in den nächsten.
Also ist ja schon richtig dann auch einfach sehr viel Geld im Markt. Also überlegt, ihr habt schon 100 Millionen aufgenommen, ne? Also Kredit und Eigenkapital und dann kommt jetzt vielleicht nochmal eine 100 Millionen Runde on top oder sowas. Dann ist das ja schon, das hat man vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass man auf einmal so mit einer Finanzierung von 200 Millionen oder so unterwegs ist, ne?
Das stimmt. Also da, wenn ich so an meine initialen Zeiten denke, so 2006, hätte man damals auf gar keinen Fall gedacht. Aber man muss halt schon sagen, dass das Modell an sich ein Modell ist, was sehr spannend ist und was eben auch eine gewisse Rendite sowohl für Eigen- als auch für den Kapitalgeber abwirft. Und ich glaube einfach aufgrund, das ist jetzt eher makroökonomisch, wenn einfach so viel Geld gedruckt wird, sucht das einfach nach guten Assets. Und ich glaube, diese Asset-Klasse, in der wir unterwegs sind, ist halt sehr spannend.
Wie viele nach eurer eigenen Zählung von diesen, man nennt das ja so Roll-Up-Organisationen, wie ihr, die jetzt da gerade einsammeln und zukaufen, wie viele gibt es denn als eurer Schätzung? Also ich habe jetzt ja gerade von 3, also 3 waren jetzt hier im Podcast mit euch, wie viele sind da gerade unterwegs?
Also das wissen wir wirklich nicht, weil wir uns darauf auch nicht fokussieren. Ne? Also wir sehen uns, dass wir wirklich das Markenhaus, das D2C-Markenhaus für die nächste Generation bauen. Und da gibt es jetzt bei unserem Wachstumskanal Amazon viel Konkurrenz, aber die sehen wir natürlich in den Deals, aber wir beschäftigen uns damit nicht weiter. Also jetzt, ich glaube, um es mal positiv zu nennen, ich glaube, so ein Berlin Brands Group finde ich extrem beeindruckend, was die geschaffen haben, ne? Und das ist ja auch Peter ist ja auch ein richtiger Unternehmer, wenn man den Werdegang verfolgt. Und von daher, wir wissen das nicht. Wir fokussieren uns da sozusagen sehr stark auf uns. Und damit haben wir ehrlich gesagt genug zu tun, ja.
Aber das heißt, ihr wächst dann auch jetzt zwangsläufig langsam in Richtung Unicorn-Status ran. Muss man, also wenn ihr jetzt die nächste Runde machen müsstet.
Das ist unser Ziel, ganz klar. Also diesen Punkt wollen wir erreichen. Und wie Marc gesagt hat, wir sind natürlich konstant in Gesprächen mit Investoren auf der Eigen- und der Fremdkapitalseite. Und man muss halt immer schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt, nicht zu früh, nicht zu spät, die nächste Runde zu machen, um auch den Shareholder-Value zu maximieren. Ja, aber da ist eine Menge Interesse immer wieder an dem Modell, auch wieder Leute, die mit einem sprechen wollen.
Wie macht man da so ein Fundraising? Also ich meine, das ist jetzt ja auch so 100 Millionen zu finden, stellt man sich erstmal schon sehr schwer. Also, oder wird es da viel leichter? Also wen muss man da ansprechen? Ist das auch alles Netzwerk, dass man mal da einen anpinkt? Wie findet man da jetzt jemanden, der einem so viel Geld gibt?
Also das ist jetzt mittlerweile, ehrlich gesagt, das sind Sphären, ja, die für uns auch neu sind, so, ja, also von daher, das kommt sicherlich teilweise über Netzwerk auch, klar, aber da sind jetzt einfach auch viele auf uns zugekommen, die sich den Markt angucken, ja, und dann sagen, hey, wie sieht es bei euch aus? Also das ist sehr viel inbound, die ist jetzt nicht so, dass die irgendwie auf unserer Info@Strice irgendwie eine E-Mail schreiben, sondern die finden dann schon einen Weg irgendwie uns zu erreichen, meistens über eine Intro, über jemand anders, sprechen unsere Investoren an, die ja sehr vernetzt sind, aber also läuft sehr stark darüber, dass die auch auf uns zukommen. Und
wie viel der Wertschöpfung, würdest du sagen, oder wie viel des Erfolgs ist auch die Kunst, jetzt den Nächsten zu finden, der euch 100 Millionen gibt? Weil ich meine, das ist ja schon, also es kommt mir schon schwer vor. Also jetzt ist ja viel Geld und das also von Institutionellen zu bekommen. Klar, es ist auch viel Geld im Markt, ist auch so, aber der Markt ist heiß, viele wollen das. Das ist schon auch jetzt eine gewisse Kunst da, die richtigen Telefonate zu machen, die richtigen Mails zu schreiben, um an diese Kohle ranzukommen, oder?
Ja, also die kann ich jetzt nicht so quantifizieren, wie du es gerade gefragt hast, aber ich kann dir sagen, dass ein Marc, der einen Teil seiner Arbeitszeit bei uns verbringt, ja, er hat auch noch sein anderes Geschäft, der beschäftigt sich nur mit Fundraising. Unser CFO und CIO, der Taro, ist stark auch eingebunden in das Thema. Und auch ich mache da sehr, sehr viel Zeit. Also das hat schon kontinuierlich sehr, sehr viel Management-Intention. Wenn du kurz vor einer Finanzierungsrunde stehst, dann sicherlich noch mal mehr. Aber klar, das Wachstumsmittelchen, das Benzin dieses Geschäfts ist auch Kapital, weil das musst du halt dafür benutzen, also wie eine Art Umlaufvermögen oder beziehungsweise Anlagevermögen, was du die ganze Zeit da einkaufst, ja, die Firmen und die Marken. Und dafür brauchst du kontinuierlich neues Geld. Ja.
Da kann man nicht mehr so eben aus, weiß ich nicht, anderen Geschäften querfinanzieren oder mit eigenen Mitteln irgendwie was überbrücken. Das ist ja schon jetzt einfach eine andere Dimension. Ne?
Ja, absolut.
Total. Also nein, wir können, also können wir bestätigen, momentan können wir nicht aus der eigenen Tasche finanzieren, ja.
Klar, ist keine Chance, ja, keine Chance.
Und wie glaubt ihr, ist das Endgame für diese verschiedenen Players dann aber trotzdem, dass die meisten an die Börse gehen werden? Bei euch ist es ja auch vorstellbar, hast du gerade kurz gesagt, ne?
Ja, also ich glaube, dass es extrem spannend ist, auch für große, vielleicht nicht für einzelne Marken, aber für große Strategen, dass es auch total spannend sein kann, ja, die Marken haben. Dann sicherlich, wahrscheinlich ist heutzutage ja auch ein bisschen, sag ich mal, häufiger, dass man sieht, ist auch ein Börsengang wahrscheinlich denkbar. Wir wollen am Ende eine gute Firma aufbauen und dann gucken wir, vielleicht bleiben wir auch erstmal sehr lange so private und machen es einfach so weiter. Das muss man einfach schauen. Ich glaube, die Frage ist immer, was ist das Beste für die Firma? So,
und ist denn der Weg zur Profitabilität? Also wenn ihr jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt switchen, wir müssen jetzt...
Also wir sind grundsätzlich profitabel.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt kein Cashburn im Sinne, dass ihr jetzt dringend...
Also auch da wieder, das spielt so ein bisschen unsere DNA auch wieder. Das ist ja schön an dem Modell. Also die Firmen, die gekauft werden, machen einen positiven Cashflow, den haben wir schon. Das heißt, das muss vielleicht mal ein bisschen investieren. Wir haben jetzt begonnen, in die USA zu gehen, haben da auch schon Leute, da muss man vielleicht was vorfinanzieren. Aber grundsätzlich, sag ich mal, fühlen wir uns damit vielleicht auch wohler als mit anderen Hype-Modellen, ich sag mal, in 10 Minuten dein Essen geliefert zu bekommen, weil da es scheint ja die Unit Economics nicht so zu sein, dass man irgendwie ganz schnell versteht, wie man da Geld verdient, sondern wir machen halt jeden Monat einen Gewinn. Der kann höher oder niedriger sein, je nachdem, wie schnell wir jetzt wachsen und Sachen vorfinanzieren. Aber
am Ende ist ein bisschen Arbitrage, ne? Also man muss auch gucken, dass ihr sozusagen, wenn ihr sagst, ihr kauft zwischen 2 und 5 Mal EBITDA ein, wenn das Ding mal an die Börse geht, dann ist ja schon die Hoffnung, dass das dann vom Multiple her eher, dann, sagen wir mal, vielleicht 10-mal EBITDA ist, weil es irgendwie andere Strukturen sind, weil das alles ein bisschen beherrschbarer ist, weil es größer ist. Und dann entsteht euer Gewinn ja am Ende auch dadurch, dass ihr dann einfach dann
also besseres Multiple bekommt. Arbitrage ist ja sozusagen, stimmt zum Gewissen gerade, weil, aber Arbitrage machst du ja immer zwischen zwei wirklich deckungsgleichen Dingen. Ne? Ja. Und wir kreieren wirklich so viel Mehrwert. Sebastian hatte vorhin über ein Produkt gesprochen in diesem Haarbereich. Da sind wir zum Beispiel jetzt dabei, auch mit dem Gründer zusammen. Da gibt es ein Produkt dann eben im Amazon-Bereich, der ist vielleicht sozusagen sehr gut Value for Money. Dann wird es irgendwie in ein etwas anderes Produkt gehen, was vielleicht die Themen wie Nachhaltigkeit und so etwas stärker hat. Das wird eher über Social gehen. Und da haben wir jetzt sogar, sozusagen wird es auch noch eine dritte Produktlinie davon geben. Die werden wir mit einem Fußball-Nationalspieler zusammen machen, der das dann an seine, sag ich mal, Zielgruppe vermarkten kann. Und von daher, wir kreieren ja sehr viel Mehrwert. Also von daher, Arbitrage zum gewissen Grad hast du recht, aber wenn man gerade ans Endgame denkt, sind wir dann eigentlich sehr weit davon weg, dass wir sozusagen reine Arbitrage machen.
Ist ein sehr unternehmerisches Modell. Also du versuchst oder handelst Unternehmen. Also wir verkaufen die zwar nicht, aber klar, wir versuchen, der Gewinn, wie ich heute gerne mal sage, der Gewinn wird im Einkauf gemacht. Auch hier gilt das. Ja, du versuchst halt günstig diese Unternehmen einzukaufen oder sozusagen zum Marktpreis. Und dass dann zum Schluss deine Unternehmung, die viel größer ist und die auch richtige Prozesse besitzt und eine Infrastruktur, Mehrwert ist so, das ist ein Nebeneffekt, aber du baust eine Firma auf. Normal, wir sind eine Firma, die ist getrieben durch Produkte, durch Marketing und Data. Mhm. Da ist nicht M&A zentral drin, das ist ein Wachstumskanal. Mhm. Und zum Schluss geht es irgendwie darum, und wie Marc schon gesagt hat, wir sind kontinuierlich profitabel auf EBITDA-Basis und auch auf EBIT-Basis, weil zum Schluss also sonst würde das Modell nicht funktionieren.
Sag mal gerade, weil du gerade kurz erwähnt hast, dass bei Amazon aktuell Umstellungen waren. Welche Umstellungen hat es da gerade gegeben?
Ja, der größte, was gerade passiert ist, dass für alle Zuhörer, die jetzt gerade bei Amazon sind, gab es halt eine große Änderung hinsichtlich deiner Einlagerkapazitäten von FBA. Also was der Kunde als Prime kennt, kennt der Händler als Fulfillment bei Amazon FBA. Das heißt, ich versende nicht selber als Seller meine Ware, sondern ich versende sie durch Amazon hindurch. Ich liefere in Paletten zu Amazon. Amazon lagert ein und versendet und macht auch die Retoure. Früher war es so, über deinen Account, der historisch gewachsen ist, hattest du genug Platz, dort einzulagern. Problem war aber jetzt zu Corona-Zeiten, als Amazon März 2020, also wir sehen jetzt die Welle, die gerade rollt, kommt aus der Vergangenheit, nämlich aus März 2020, als damals Amazon begonnen hat, Produkte, die nicht des täglichen, also Produkte des täglichen Lebens, in Deutschland Toilettenpapier etc., waren, haben sie die Anlieferung gestoppt, um sicherzustellen, dass eben genau diese Produkte, die jetzt plötzlich, ja, plötzlich waren alle Geschäfte zu und alle haben über Amazon bestellt, plötzlich war nichts mehr da. Ja? Und da hat der Amazon gesagt, hey, wir lagern erstmal nichts ein. Da haben die Händler gesehen, Mist, meine Produkte werden alle nachgefragt, aber ich kann nicht mehr einlagern. Und haben dann in den Folgemonaten, als es wieder möglich war, ab Juni, Juli, extrem viel eingelagert. Auch die Asiaten, die Chinesen. Die Lager sind übergequollen. Und Amazon ist der Sache nicht mehr Herr geworden. Und jetzt kurz vor dem Prime Day dieses Jahr war wieder ein riesiger Ansturm. Und da hat Amazon den Hebel umgelegt, hat gesagt, jetzt gibt es auf Basis deiner Durchlaufgeschwindigkeit deiner Produkte eine bestimmte Anzahl an Produkten, die du einlagern kannst. Und so sind halt bei ganz, ganz vielen, und uns hat das teilweise eben auch getroffen, die Einlagerkapazitäten teilweise um 50-70% eingebrochen. Hört sich jetzt erstmal nicht dramatisch an, aber wenn du, und das ist das nächste Problem, gib mir Zahlen, wenn du 1000 Produkte dort zu liegen hast, du hast zwei Topseller und 8 langsame, verkaufen sich jetzt plötzlich die Topseller ganz schnell raus, also die 200 Produkte sind raus. Und wenn du 800 Produkte hast, die dann langsam sich drehen und deine Einlagekapazität nur noch bei 500 ist und nicht mehr bei 1000, brauchst du ewig lange, bis du wieder 500 erreichst und deine Topseller kannst du nicht anliefern. Und das ist ein Riesenproblem. Und das hat halt viele getroffen.
Ja, krass.
Und da ist auch wichtig, du hast vorhin nochmal nach Investoren gefragt, dass du halt die richtigen Investoren hast, die das auch sozusagen verstehen. Also wir haben den von Alstein her, den Noel C., das ist quasi der Partner, der sozusagen das Investment bei uns gemacht hat und der ist halt auch ein E-Commerce-Unternehmer ursprünglich mal gewesen. Das heißt, mit denen kann man dann auch sehr gut über Lösungen reden, ne? Weil der Noel ist extrem tief drin, extrem hands-on. Und mit Upper 90 hatten wir halt den Investor, der halt das Trasio-Modell mit aufgebaut hat. Das heißt, das ist für uns jetzt eigentlich bei der Kapitalsuche entscheidend, dass wir Leute finden, die sich oder Investoren finden, die sich mit dem Modell gut identifizieren. Ja, sei es von der Risikoallokation als von der vom Inhalt und uns dann auch mit voranbringen können. Weil das ist ja mein
Der Carsten manchmal auch ab und zu mal dabei und ist dann auch so operational und ruft mal an oder kommt mal vorbei oder so?
Ja, absolut. Also man weiß gar nicht, wie der seine Zeit aufteilt, weil der ist extrem available, ja, für uns. Ehrlich gesagt auch immer wieder, die Unternehmer, die in uns verkaufen oder die Seller, finden das auch immer wieder spannend, dann mit ihm irgendwie in Kontakt zu sein, um zu gucken, wie hat der das eigentlich gemacht. Die sind ja auch wirklich kleine Unternehmer und
kennen den aus der Höhle der Löwen oder so?
Den noch aus Höhle der Löwen, genau. Von daher das.
Manchmal musst du auch mit anrücken zum Pitch, wenn ihr dann da sozusagen beim Shopbetreiber seid und wisst, der ist Fan, dann muss der mit und sagen, ey, verkauf mal an uns.
Gab's auch schon. Gab's auch schon, ja. Und zum anderen, der Carsten nimmt sich die Zeit und macht mit uns und unserem Team, macht der Sales Trainings. Also persönlich. Und nicht irgendwie eine halbe Stunde, sondern über einen halben Tag. Ja, und das ist schon super, weil er hat natürlich auch eine Menge Expertise in dem Bereich. Und weil wir das teilweise eben auch als Goodie für die Händler auch anbieten, macht auch da ein Training auch mal mit den Verkäufern, die an uns verkauft haben, weil die ihn einfach auch mal persönlich kennenlernen wollen.
Aber Sales Trainer, der ist ja stark auch im persönlichen Sales. Also der ist ja kein Händler im Sinne, der jetzt...
Nein. Jetzt sozusagen, wie verkaufe ich oder wie sozusagen bringe ich? Bei uns ist natürlich die Argumentation auch mit den Verkäufern, ja, die kannst du jetzt nicht... Also wenn jemand gar nicht verkaufen will, den kannst du nicht überzeugen, aber trotzdem die Argumente richtig, also die Kommunikation richtig aufzugleisen und so, da kann er schon extrem helfen.
Okay. Ja? Hat er euch auch noch was beibringen können?
Absolut.
Hat uns ziemlich zerrissen.
Ja.
Was war das Top-One-Maschmeyer-Learning?
Boah, was war das Top-Learning? Ich glaube, das ganze Thema nie in Konjunktiven sprechen, das war zum Beispiel für mich, also ganz, ganz extremes Learning, also ich würde oder sonst was, sondern wirklich mit Fakten. Das war für mich so das Grüne, also was ich mir da aufgeschrieben habe hier, nie Konjunktiv.
Okay, nicht schlecht. Ja, finde ich cool. Männer, extrem spannend. Ich bin natürlich jetzt in den nächsten Monaten, Jahren dabei, das zu beobachten. Klar, wie das weitergeht bei euch und auch bei den anderen natürlich. Also einfach, der Markt ist, da wird ja wirklich sehr, sehr viel Geld rein investiert. Das ist auch ein Online-Marketing-Thema, also ein Amazon-Marketing-Thema. Wo ich weiß, dass ganz viele hingucken. Es gibt dezidierte Agenturen, die nur für Amazon unterwegs sind. Aber auch mit dem restlichen Portfolio. Wenn es alles mit Amazon nichts wird, dann könnt ihr immer noch im Zweifel irgendwo ein bisschen Raumpflege-Themen machen.
Ja,
zum Beispiel.
Bodenständig sind wir auf jeden Fall.
Okay, also vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Hat Bock gemacht und alles Gute.
Vielen Dank, Philipp.
Jo. Vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Wer hier häufiger Geschäftsreisen machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt eine Menge Verbundenheit und Austausch und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr. Zurück zum Podcast. Und wie versprochen kommen jetzt Heike und Michael Köhler und berichten über ihren sehr, sehr ungewöhnlichen Weg zum Elektrojachtbau. Auf geht's! Es geht um sehr große Schiffe, es geht um Solar, es geht um ein großes Geschäft, es geht auch ein bisschen um eure Beziehung. Also ihr seid ja auch ein Unternehmerpaar. All das würde ich gerne verstehen. Erstmal herzlich willkommen, Heike und Michael Köhler. Hi.
Hallo.
Aus Österreich.
Ja. Wo extra angereist.
Ja, wow. Wo kommt ihr daher?
Wir kommen aus Klagenfurt.
Und ihr kennt euch schon seit Jahrzehnten?
Genau.
ewig. Und habt ihr auch zusammen angefangen, mit Yachten oder Segelschiffen um die Welt zu fahren?
Ja, nicht unbedingt um die Welt zu fahren, aber wir sind mit den Yachten quasi überall unterwegs gewesen. Karibik und im Mittelmeer und so. Und haben dann gemerkt, dass wir halt nicht mehr mit Fossil herumfahren wollen und das alles ein bisschen auf die grüne Schiene bringen wollen. So hat sich das ergeben.
Aber jetzt muss man trotzdem mal verstehen, Österreich ist jetzt ja nicht unbedingt das Yachtmecker. Also der typische Österreicher ist nach meinem Verständnis jetzt kein Seemann. Wie kam das bei euch? Also wie hattet ihr vorher schon andere Berufe oder wie ging es los mit dem Yachtfahren?
Na, wir haben tatsächlich andere Berufe. Also meine Frau hat ein Friseurgeschäft geleitet und ich bin eigentlich gelernter Jurist, habe das aber nur ganz kurz ist jetzt gemacht, weil ich im Herzen ein Techniker bin. Und wir mit Booten schon lange, 39 Jahre mit eigenen Booten.
Aber im Urlaub dann?
Nein. Immer eigene Boote gehabt und eigentlich schon ganz früh die Liebe zur Seefahrt zum Beruf gemacht. Und in verschiedensten Bereichen, also im Charterbusiness oder mit dem Boot herumgefahren, und um Reiseberichte zu schreiben oder nautische Berichte, wir haben für verschiedenste Magazine gearbeitet. Also wir haben Boote refitted, wir haben viele umgebaut auf elektrische Systeme. Also.
Aber das war zur Zeit, wo ihr noch eure normalen Berufe damals hattet?
Nein, das waren schon alle oder nur noch sehr teilweise. Also das war alles schon sehr, sehr nautisch lastig.
Das heißt, du hast irgendwann aufgehört, als Anwalt zu arbeiten und hast dann entschieden...
Nach 2,5 Jahren nur.
Okay, und dann seid ihr beide parallel dann schon immer in diese Yacht- und Seefahrtswelt so reingerutscht als Job sozusagen?
Als Hauptberuf im Prinzip, ja.
Und wo war das?
Wir sind die meiste Zeit eigentlich in Kroatien, im Mittelmeer grundsätzlich und in der Karibik unterwegs gewesen.
Und da habt ihr dann einfach, also ich habe davon keine Ahnung, deswegen frage ich, kann man dann einfach sich da so reinhangeln beruflich, dass man sagt, okay, hier, ich kaufe dir die Yacht ab, ich mache dir wieder schick oder ich baue die um, verkaufe die weiter, so stell mir das vor.
Im Prinzip genau so, ja. Also dass wir haben einfach immer versucht, unsere Ideen umzusetzen, haben Boote so adaptiert, wie wir es für vernünftig gehalten haben. Und es hat sich in aller Regel ganz, ganz schnell ein Käufer gefunden, der gesagt hat, geil, genau das Ding will ich haben. Mhm. Und dann haben wir das mit dem Nächsten gemacht.
Jetzt aber der Weg zu einer richtigen ganzen Yacht, die sozusagen komplett solarbetrieben ist, war das dann auch mit euren eigenen Mitteln einfach so möglich, dass ihr dachtet, okay, da bastel ich ein bisschen rum? Oder ich meine, das klingt ja schon nach einem größeren Investment.
Naja, wir haben natürlich schon ein bisschen Geld verdient mit dem, was wir getan haben. Also wir haben ja, wie gesagt, Boote umgebaut für andere Leute, die auch verkauft. Also da ist natürlich schon ein bisschen was übrig geblieben. Die Boote sind immer größer geworden, waren irgendwann einmal bis zu 20 Meter lang. Und wir haben dann 2005 einen Prototypen, ein absichtlich altes Boot, bei dem es egal war, wenn wir irgendetwas rausreißen, uns gekauft. Und bei diesem Boot haben wir dann verschiedene Messeinrichtungen installiert, verschiedene Solarpaneele, Windgeneratoren, viel stärkere Lichtmaschinen, damals noch auf Dieselmotoren, war ein Segelboot, und aber schon den kompletten Haushalt so umgerüstet, wie unsere jetzigen, aktuellsten Boote es auch sind. Also mit Klimaanlage, Tiefkühler, Waschmaschine, normalen Kühlschrank, zweiten Kühlschrank und Induktionsherd, Grill, Mikrowelle, alles drauf, ganz normal, wie wir es jetzt auch tun. Mhm. Und aber ohne Generator.
Okay, und dann seid ihr damit rumgefahren? Für irgendwie ein Jahr oder so, glaube ich, kann man
nachlesen? Fünf Jahre waren wir damit in der Karibik, sind über den Atlantik gefahren, haben wirklich Strecke zurückgelegt und haben überall gemessen, wie die Relation ist zwischen Windtagen und Sonnentagen. Und dabei haben wir festgestellt, dass es nur wenige Tage gibt, wo wirklich der Segelantrieb einem Solarantrieb überlegen ist. An den allermeisten Tagen war der Wind entweder zu schwach oder aus der falschen Richtung, sodass es eigentlich damals fast jeden Tag klüger gewesen wäre, einen Elektromotor zu haben, Solarpaneele am Dach und das ganze Boot elektrisch, auch vom Antrieb her, zu versorgen.
Aber also ihr habt sozusagen das alles selber finanziert bis zum heutigen Zeitpunkt?
Ja, Ja,
also es gab da nie irgendwelche Investoren an Bord, im wahrsten Sinne des Wortes?
Nein, überhaupt nicht. Also sagen wir so, damals hat es überhaupt niemand gewerben, einfach ganz normal gearbeitet, aber halt am Boot gelebt und haben das Boot zu unserem, nicht nur zu Hause, sondern zu unserer Arbeitsstätte auch gemacht. Und in der Zwischenzeit ist das natürlich ein völlig anderes Unternehmen geworden. Also da produzieren im Moment über 500 Leute unsere Boote. Und wir haben ja mehrere Modelle, die bis zu 35 Meter Länge sind. Und also das ist richtiger Industrie daraus geworden.
Aber immer noch alles eigenfinanziert oder habt ihr immer Investoren an Bord genommen?
Überhaupt keinen Investor.
Bis heute nicht?
Bis heute nicht, nein.
Aber wo,
auch also keine Bank, kein gar nichts.
Aber muss man das nicht extrem weit vorfinanzieren, solche Sachen? Ich meine, wenn da jetzt die Boote, ich habe mir schon mal angeschaut, die ihr da verkauft, die billigsten Yachten, die man jetzt bei euch kaufen kann, diese solarbetriebenen Yachten sehen unglaublich gut aus, aber fangen bei 2 Millionen Euro an, so Kaufpreis. Ne?
Ja.
Das heißt, die wollen ja auch vorfinanziert werden.
Nein, wir müssen ja nicht auf Lager bauen, sondern wir bauen im Kundenauftrag. Das heißt, der Kunde bezahlt sein Boot.
Ah.
Wir haben natürlich Vorlaufkosten, aber die haben wir selbst finanziert.
Und wie lange dauert es, bis ein Boot fertig ist?
Es kommt darauf an, auf das Modell, aber circa 1,5 Jahre.
Okay. Und wie viele Yachten habt ihr jetzt schon gebaut von den aktuellen?
Also derzeit im Wasser sind 14. Und im Bau sind im Moment ungefähr 15 Stück heute, aber da kommen, wenn du mich am Jahresende fragst, werde ich sicher eine höhere Zahl sagen.
Okay.
Also es kommen jetzt laufend mehr dazu, weil wir unsere Produktionskapazitäten extrem erweitern, weil einfach die Nachfrage so groß ist.
Aha. Und wann ging das los? Also ihr hattet dann die erste Yacht, mit der ihr die 5 Jahre rumgefahren seid,
ja.
Und dann habt ihr irgendwann entschieden, okay, jetzt machen wir da ein richtiges Business draus.
Also die Idee war von Anfang an, weil wir natürlich auch nicht die finanziellen Mittel gehabt haben, das Ganze wirklich medial sehr stark aufzubauen, ganz bewusst, um eben sowohl Leute zu finden, die sich dafür begeistern, um einmal eine Woche mitzufahren, ein bisschen was dafür zu bezahlen und damit das Boot zu finanzieren und all diese Dinge zu finanzieren, aber vor allem, um die Sache bekannt zu machen, die Idee. Einfach unter die Menschen zu bringen. Und das hat gut funktioniert, sichtlich gut funktioniert. Also wir haben damals auch schon in diesen Anfängen, also vor 12 Jahren war das oder 11 Jahren, wirklich richtig viele Klicks auf unserer Homepage gehabt. Das ist wirklich, wirklich gut vorangegangen. Und das haben uns Leute immer wieder darauf angesprochen, kann man sowas nicht kaufen? Und das war dann der Moment, wo wir uns gesagt haben, ja, wir sollten eigentlich beginnen, Boote zu bauen. Bis dahin war es eigentlich eine Idee und wir wollten unser Boot bauen. Und auch in den Jahren davor war es ja eigentlich jedes Mal unser Boot, das uns halt irgendjemand dann abgekauft hat, weil er gemeint hat, das will er haben. Und das war auch bei diesem Boot so. Aber irgendwann haben wir eben dann gemerkt, und das war circa 2013, 2014, dass wir eigentlich beginnen sollten, solche Boote in Serie zu bauen. Und das ist viel zu langsam angelaufen. Hätten wir die Möglichkeiten, die wir heute haben, auch kapitalmäßigen Möglichkeiten, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich schon 50 oder mehr Boote im Wasser oder 100. Aber wir haben ja alles mit Eigenmitteln finanziert.
Warum habt ihr das nicht irgendwie irgendwo einem Investor gezeigt oder so und da versucht irgendwie jemand das an Bord zu holen?
Ich weiß nicht, es war irgendwie nicht ganz unsere Art. Wir haben es einmal kurz probiert mit einem Investor und der hat hauptsächlich sein eigenes Geschäft im Auge gehabt und nicht die Idee. Und darüber waren wir sehr unglücklich, weil uns ging es ja hauptsächlich um die Idee, das wirklich unter die Menschen zu bringen und zu zeigen, schaut's her, man kann mit Sonnenstrom alleine fahren, man muss keinen Diesel verfahren, man muss keinen Generator haben, um kalte Butter und Bier, kaltes Bier im Kühlschrank zu haben und man muss auch kein Gas an Bord haben, um kochen zu können. Das geht alles elektrisch und alles funktioniert mit Sonnenstrom. Mhm. Und das Ganze ist extrem verlässlich. Also die Tage, an denen wir uns unter großen Anführungszeichen einschränken mussten, das waren ganz, ganz wenige, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt sollten wir heute keine großen Sprünge machen, nicht allzu weit fahren, weil wir haben nicht allzu viel Energie. Das waren ganz wenige Tage. Mhm. Und wir sind 3 Jahre gefahren und haben ständig Leute an Bord gehabt, Gäste und Medienvertreter an Bord gehabt.
Aber auch, sagen wir mal, nicht nur in der Karibik, sondern auch wirklich hier irgendwie in den
Mittelmeer. Mittelmeer hat man übrigens besseres Wetter als in der Karibik so nebenbei. Also die Karibik hat sehr, sehr häufig einen bewölkten Himmel. Ist definitiv nicht das perfekte Solarrevier. Auch der Pazifik nicht. Mittelmeer hat viel mehr Sonne.
Und sagen wir, Nordsee?
Wird im Sommer genauso funktionieren, weil die Tage ja natürlich beträchtlich länger sind im Norden und man natürlich auch eine vergleichbare Menge an Strom produzieren kann. Aber was ich vorher noch sagen wollte, wir sind 3 Jahre ohne Generator gefahren. Wir haben den Generator überhaupt nicht gestartet. Nach den 3 Jahren war er tatsächlich kaputt, er ist eingerostet. Mhm. Aber 3 Jahre sind wir rein nur mit Sonne gefahren und über 100 Wochen mit Gästen.
Mhm. Okay, eure Mission ist jetzt irgendwie nicht jetzt ganz hochtrabend, sagt ihr auch irgendwie offen und ehrlich, also die Welt besser machen, tut man damit jetzt nicht fundamental, sondern man macht es halt nur, wenn jemand Lust hat auf Yacht und Wassersport, dann kann er das nachhaltiger betreiben. Das ist sozusagen eure Sichtweise.
Vielen Dank. Es freut mich zu hören, dass du unser Firmenvideo angehört hast. Weil da sage ich das gerade ganz am Schluss. Ja, das ist genau so. Also wir werden damit nicht die Welt retten. Das ist uns klar. Aber wenn jemand einfach schöne Zeit am Wasser verbringen möchte, wollen wir ihm eine Möglichkeit bieten, das auch so zu tun, dass er damit die Umwelt nicht belastet durch Abgase, durch einfach Verschmutzung der Meere durch Diesel und vor allem auch nicht die Nachbarn in einer Bucht irgendwie stört, weil die ja natürlich auch genervt werden, wenn der Dieselgenerator läuft.
Und ist denn euer Käuferkreis im Wesentlichen deutsch oder wer kauft bislang?
Na, also es ist ungefähr die Hälfte kommt aus Europa, die Hälfte kommt aus den USA. Und in Europa würde ich sagen, ist, weiß nicht, vielleicht, ehrlich, ich habe es wirklich nicht gezählt. Ich muss jetzt raten, ich würde sagen, weniger als ein Drittel kommt aus dem deutschsprachigen Raum.
Was sind das für Menschen, die Boote kaufen? Ich meine, das ist ja schon, wir gerade darüber gesprochen, das günstigste kostet 2 Millionen, ihr verkauft auch bis hoch zu 6-7 Millionen so ein Schiff, ne?
Ja, das sind die mittleren, wir haben noch eine größere. Das traue ich mir gar nicht sagen.
Okay, aber das ist jetzt ja nicht so, dass jetzt ich das bezahlen könnte, immer so eben. Wer macht sowas?
Ja, das sind meist industrielle Leute, die selbst Riesenfirmen haben, die ein bisschen einen Weitblick haben, was so sich überhaupt interessieren für Technologie und das sind schon sehr viele Techies drunter, gell?
Ja, also wirklich Menschen, die auch die ersten Käufer, das ist wirklich lustig. Wir haben etliche, die sofort beim ersten Gespräch gehabt haben, gesagt haben, ich habe den ersten Tesla in Italien gehabt, ich habe 8 Teslas, sogar meine Nanny fährt einen Tesla. Also durch die Bank sind es Fahrer von Elektroautos, die haben weit überwiegend Solarpaneele am Dach, entweder auf ihrer Fabrik, auf ihrem Betrieb oder auf ihren Häusern. Sind natürlich ganz klar, wir sind ganz normale, bescheidene Menschen geblieben, aber unsere Kunden sind natürlich sehr wohlhabende Menschen.
Und von der Altersklasse her aber auch dann logischerweise meistens schon eher dann älter? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also das natürlich haben wir auch Leute, die jenseits der 60 sind, aber es sind einige, die sind deutlich unter 50 oder unter 40.
Und jetzt habt ihr gerade gesagt, dass die Kunden euch so zufällig im Internet gefunden haben. So ganz zufällig, ihr werdet ja schon ein bisschen Marketing machen. Also macht ihr Influencer-Marketing bei Instagram, ja, dass ihr da Leute bittet, Fotos zu teilen oder macht ihr irgendwie YouTube-Clips? Was macht ihr so?
Alles. Ja. Wirklich volles Programm.
Sehr also gutes Marketing-Team. Die hängen sich da richtig rein.
Also wir machen natürlich mit YouTubern auch, haben wir etliche an Bord gehabt schon. Also die letzten waren Cara und Nate, die bei uns waren. Vorletzten waren noch einmal wir. Bei denen haben wir innerhalb von kürzester Zeit 2 Millionen Klicks gehabt, was extrem rekordverdächtig ist. Aber wenn man sich so anschaut, was vergleichbare Kanäle oder vergleichbare Boote, man darf nicht vergessen, bei uns passiert kein Unglück, es passiert kein Unfall, gar nichts, niemand zieht sich aus. Es ist einfach nur eine normale, schöne Geschichte. Die zieht trotzdem so viele Viewer an und das macht uns schon wirklich stolz.
Okay, das heißt, ihr werbt dann schon auf Videoplattformen, auf Instagram auch?
Ja.
Ich stelle mir also vor, so Suchanzeigen bei Google zu schalten, macht eigentlich keinen Sinn, weil niemand sucht nach einem sonnenbetriebenen Yacht und zahlt dann 2 Millionen Euro. Also, obwohl ich habe die Anzeigen gesehen. Also folgt eine.
Also das Lustige ist also, wenn man unsere Seite aufruft oder im Google nach Silent Yachts sucht, dann kommen ein paar Trittbettfahrer tatsächlich ins Bild, die dafür zahlen, dass sie dann aufpoppen, wenn jemand nach Silent Yachts sucht.
Ja, genau.
Finde ich lustig.
Okay, aber ihr macht das nicht.
Wir machen es in aller Regel nicht. Ich habe jetzt tatsächlich sogar mal gesagt, irgendwie finde ich das absurd. Also vielleicht sollten wir auch ein paar Euro ausgeben für Google. Aber grundsätzlich geben wir extrem wenig Geld für Werbung aus. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir der Meinung sind, eigentlich die Sache ist gut. Und die Sache sollte eigentlich, wenn sie gut ist, sich selbst bewerben.
Wie viele Yachten könnt ihr denn jetzt heute verkaufen, wenn ihr jetzt bauen könntet oder wenn die auf Knopfdruck da wären? Also gibt es eine Nachfrage für mehrere hundert oder mehrere tausend oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, in der Größenordnung, also wo wir bei Yachten zwischen, sagen wir, 3 Millionen und 20 Millionen reden, ist das nicht weltweit nicht so eine Stückzahl, die gebaut wird. Aber es ist schwer natürlich zu sagen, wie viel wir verkaufen könnten, wie wir tatsächlich sofort liefern könnten, weil das einfach nicht der Fall ist. Aber eines der größten Probleme tatsächlich bei uns ist es, dass viele Menschen einfach nicht so lange warten wollen, weil wir haben vorher eine Lieferzeit von ja nicht unter 16, 18 Monaten, kann auch länger sein, kommt aufs Boot drauf an, aber wahrscheinlich über 50 könnten wir pro Jahr locker verkaufen.
Okay, das wäre deine Firma mit über 100 Millionen Umsatz, wenn das klappen würde, ne? Also deutlich über 100 Millionen Umsatz.
Das sind wir jetzt schon, ja.
Das seid ihr jetzt schon?
Ja.
Wow. Das heißt, ihr macht jetzt schon über 100 Millionen Umsatz. Wow, okay. Und da muss ich natürlich fragen, ist das denn ein profitables Geschäft für euch? Also ist das irgendwie, hat das so die Margen eher von einem Lebensmitteleinzelhandel oder eher von einem Gucci?
Ja, die Margen sind okay, sagen wir so. Aber was man natürlich nicht unterschätzen darf, das sind der immense Overhead, der mal auf jeden Fall da ist, und auch die lange Entwicklungszeit. Also wir haben immense Vorlaufkosten mit der Entwicklung der Boote, die gesamte Entwicklung, auch die ganze Entwicklung des Drivetrains, der Motoren, der ganzen Software, all das. Das sind ja alles wir, das gehört ja alles uns.
Wie viele Leute arbeiten denn bei euch im Kernteam? Also in den Werften arbeiten jetzt über 500, habe ich verstanden.
Richtig, ja.
Aber im Kernteam, die sozusagen bei euch auf der Payroll sind, wie viele sind das?
Ja, sind alle auf der Payroll, aber im Kernteam sind wir circa 40.
Ja.
Und das also sind dann, sagen wir mal, Verwaltung im weitesten Sinn.
Und das ist dann irgendwie Marketing, ja. Buchhaltung, aber, Verkauf.
Ja, aber auch Engineering, Design,
Projektmanagement,
R&D, Techniker, das sind insgesamt ca. 40 Leute.
Okay. Und gab es schon mal Kontakte? Ich meine, wenn man so liest, dann heißt es ja auch so Tesla of the Seas oder so. Also die Tesla-Leute sind ja auch so Vorreiter, Pioniere gewesen, auch Design-Menschen. Gab es da schon mal Kontakte?
Ich warte täglich auf einen Anruf von Elon.
Aber hat es noch nicht gegeben?
Hat es noch nicht gegeben. Ich weiß gar nicht, wie das dann weitergehen würde, ehrlich gesagt. Ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich, dass es so ist, wie es ist.
Aber also, ich meine, jetzt höre ich da diese Umsatzzahlen und dieses Business und die Zukunft stelle ich mir auch vor, ist ja für euch jetzt, eure Zeit ist gekommen, hat man das Gefühl. Das ist jetzt so ein bisschen das die Zukunft vielleicht des Yachtsports. Da gibt es doch Leute, die euch jetzt wahrscheinlich täglich anrufen und sagen, ich würde mich jetzt gerne beteiligen, würde gerne einsteigen.
Tatsächlich ja. Ja. Also wir haben wirklich, wirklich häufig Angebote, wo uns jemand einfach Geld anbietet
und
sagt, für Anteile, also das lehnen wir grundsätzlich ab, wenn es nur um einen Verkauf von Anteilen gibt. Wir hätten grundsätzlich Interesse an einem strategischen Investor. Ja, so etwas wäre interessant, also der wirklich auch der Marke, dem Produkt dienlich sein kann. Uns geht es wirklich um die Mission. Uns geht es wirklich darum, dass das zu einer weltweiten Marke und zu einem weltweiten Produkt zu machen, das wirklich den Markt verändert, dass das Denken der Menschen verändert, das Mindset verändert.
Aha. Und eines Tages geht man dort an die Börse vielleicht oder sowas, wenn die Firma groß genug ist?
Das wurde uns schon einige Male angeboten. Ja, wir sehen die Zeit noch nicht ganz gekommen. Also ich denke, dass das noch 2-3 Jahre dauern wird. Aber das ist ein logischer nächster Schritt, ja.
Krass, das heißt, wir reden jetzt auch über eine Firma. Wenn ich jetzt höre, euch werden Angebote gemacht, dann werden da Leute Summen in den Raum stellen, also als Bewertung für die gesamte Firma. Hm. Ich vermute mal, dass vielleicht noch kein Unicorn, aber schon kurz davor, also von der Größenordnung her. Also wir reden jetzt nicht mehr von einem Startup in dem Sinne von 50 Millionen Bewertung, sondern das ist dann schon irgendwie eher 500 Millionen oder sowas.
Ja, zu den Zahlen möchte ich jetzt nichts sagen. Ich sag's ganz ehrlich, für mich ist das alles ein bisschen surreal, weil meine Frau und ich, wir sind die ganz gleichen geblieben. Wir bauen Boote, ja, die sind mittlerweile relativ groß, teurer als wir sie uns selber leisten können. Wir sind diejenigen, die Idee gehabt haben, die das Ganze ins Leben gerufen haben, die da voll mit unserem Namen, mit unserem Vermögen, mit allem, was wir haben, dahinter stehen. Und wir freuen uns einfach, was im Moment einfach da abgeht, was da wirklich los ist. Und das ist einfach schön mitzuerleben. Aber wir wollen da am Boden bleiben.
Generell sehr, sehr großen Respekt vor dem, was ihr da geschafft habt. Das ist ja wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Und ich bin sehr gespannt, wo euch das hinführt, ob ich denn in den nächsten Monaten dann von eurem IPO vielleicht höre oder irgendwelche Bekannten oder Freunde oder Gäste hier irgendwie zu Gast haben, die mir dann erzählen, dass ich gerade ein Schiff gekauft habe bei euch. Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, wir werden uns nochmal begegnen.
Würde mich sehr freuen.
Ja.
Wobei ich dann noch viel arbeiten muss, um mir ein Schiff selber kaufen zu können.
Aber wir würden dich gerne einladen,
genau, mitzufahren. Mal nach Mallorca.
Ja, also sehr, sehr gerne. Vielleicht mal Charter. Ne? Alles klar. Vielen, vielen Dank.
Ich danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Danke.
Ciao, ciao.
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 Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.